Ich war schon immer ein Fan der endlosen Straßen. Gib mir einen vollen Benzintank, eine Spotify-Playlist mit ein paar meiner Lieblingssongs und ein Ziel, das mich so weit wie möglich weg von der Welt führt, die ich kenne, und ich bin glücklich. Naja, nicht als Camper. Camping mag ich gar nicht, ich ziehe Hotels vor. Aber das ist hier ja unwichtig. Als sich mir die Gelegenheit bot, für eine vorübergehende Versetzung quer durchs Land zu fahren, habe ich ohne zu zögern zugesagt. Es handelte sich nicht um einen dauerhaften Umzug, sondern vermutlich um ein paar Monate, bevor ich wieder ins Homeoffice zurückkehren würde. Ich war ziemlich aus dem Häuschen, in einem neuen Bundesstaat zu leben, auch wenn es nur für kurze Zeit war. Die gesamte Fahrt verlief größtenteils reibungslos, bis ich etwa auf halber Strecke durch den mittleren Westen an einem beliebigen Autobahnrasthof anhielt, um eine Pause einzulegen. Der Rastplatz war ziemlich unspektakulär. Auf der einen Seite ein kleiner gemütlicher Kiosk, auf der anderen Seite eine von außen zugängliche Toilettenanlage. Der Laden war klassisch. Chips, Limonade und vielleicht, wenn man besonders mutig war, ein fragwürdiger Hotdog, den ich aber lieber nicht ausprobierte. Zuerst betrat ich den Laden, um meine Sachen zu besorgen und wollte dann zu den Toiletten gehen. Ich nahm meine Knabbereien und meinen Energydrink und plauderte kurz mit den beiden Angestellten hinter dem Tresen über die Gegend und mein Reiseziel. Sie wirkten freundlich, ganz normale Leute, die ihre Spätschicht in einer Autobahnraststätte schoben. Danach machte ich mich auf den Weg zur Toilette. Wie gesagt, der Toilettenbereich lag am selben Gebäude, war aber vom Kiosk abgetrennt. Die Tür zum Kiosk befand sich ganz links, die zu den Toiletten ganz rechts. Auf den ersten Blick wirkte der Toilettenbereich etwas unheimlich. Kalte Betonblöcke, wie man sie von öffentlichen Parktoiletten kennt. Mein Eindruck war, dass zuerst diese Sanitäranlage errichtet wurde und später der moderne Kiosk angebaut wurde. Es war zwar schlicht, aber überraschend sauber, also betrat ich eine Kabine, um mein Geschäft zu erledigen. In dem Moment knarrte die Nachbartür und jemand betrat die Kabine neben mir. Das Knarren in der ansonsten stillen Toilette war schon etwas beunruhigend, doch noch unverdächtig. Wahrscheinlich ein weiterer Reisender, der wie ich über Nacht weiterfahren wollte. Nach ein paar Sekunden hörte ich die Person leicht husten und dann fragen: "Hast du ein Feuerzeug?" Ich war kurz perplex. Wer fragt in einer öffentlichen Toilette nach einem Feuerzeug? Wollte er hier drinnen rauchen, obwohl jemand anders in der Kabine nebenan war? Nein, tut mir leid, ich rauche nicht, antwortete ich etwas schroff. Schließlich wäre es ziemlich unhöflich, in einer belegten Toilette zu rauchen. Er grunzte nur, seufzte und dann herrschte eine lange, peinliche Stille, die sich endlos anzudehnen schien. Gerade als ich das Ganze als merkwürdige, zufällige Begegnung abhaken wollte, hörte ich ein Plätschern, als würde Flüssigkeit auf den Boden gegossen. Zunächst dachte ich, er würde einfach daneben pinkeln, doch dann stieg mir ein stechender Geruch in die Nase. Benzin. Mein Herz begann heftig zu pochen, mein Magen drehte sich um. Offenbar kippte dieser Typ Unmengen Benzin in der öffentlichen Toilette aus. Was zum Teufel hatte er vor? Ich wollte nicht warten, um das herauszufinden. Ich beeilte mich, zog meine Hose hoch, spülte herunter und sprang aus der Kabine, ganz ohne Händewaschen, zurück in den Kiosk. Ich riss die Tür auf und rief fast unverständliche Worte: "Da ist ein Typ in der Toilette, der kippt Benzin aus." Die beiden Angestellten schauten sich kurz ungläubig an, doch die Panik in meiner Stimme und unser eben noch völlig normales Gespräch überzeugten sie. Einer griff zum Telefon, um die Polizei zu rufen, während der andere zur Toilette stürmte. Ein paar Sekunden später kam er mit bleichem Gesicht zurück. "Du hast nicht übertrieben, dort stinkt es bestialisch nach Benzin. Ruf sofort den Notruf an." Als die Polizei eintraf, saß der Mann noch immer in der Kabine, vollständig in Benzin getränkt. Es schien, als würde er tatsächlich darauf warten, dass jemand mit einem Feuerzeug hereinkommt, damit er sich selbst und vermutlich die gesamte Anlage in Brand setzen kann. Die Polizisten zogen ihn aus der Kabine und legten ihm Handschellen an. Sie stellten viele Fragen. Auf dem Parkplatz stand ein ihm zugeordnetes Fahrzeug und anhand des Kennzeichens erhielten sie seine Daten. Im Fahrerhaus lagen nur ein Satz Schlüssel. Offenbar war er extra hergekommen, um genau das zu tun, was er getan hatte. Die Kassierer kannten ihn sogar. Ich hingegen hatte ihn nie zuvor gesehen. Alles in allem war es eine heftige, verwirrende und potenziell tödliche Situation. Natürlich ging mir im Nachhinein ein schrecklicher Gedanke durch den Kopf. Hätte ich geraucht und ihm ein Feuerzeug gegeben, was wäre dann passiert? Hätte er das Benzin angezündet, während ich noch in meiner Kabine saß? Wäre ich nur Kollateralschaden gewesen? Ich mag gar nicht darüber nachdenken, wie knapp ich einem schlimmen Ende entronnen bin. Zum Glück konnten die Beamten Schlimmeres verhindern. Nachdem alles geklärt war, setzte ich meine Fahrt fort. Ich empfand Mitleid mit den Angestellten. Ihr Schichtende war zum Greifen nah. Und nun mussten sie den Geruch von Benzin aus der Herrentoilette herauskriegen. Ich hoffe, dieser Mann hat die Hilfe erhalten, die er braucht, und dass die Kassierer nie wieder so etwas erleben müssen. Denn ehrlich gesagt, war das einer der furchterregendsten Momente meines Lebens. Es war Ende Juli und meine Freundin Theresa und ich machten einen Roadtrip an die Westküste, um Freunde auf ihrer Hochzeit zu besuchen. Da Theresa so viele Sachen mitnehmen musste, war es letztlich günstiger, mit dem Auto zu fahren. Also planten wir kurzerhand unseren eigenen kleinen Roadtrip. Wir waren beide voller Vorfreude und hatten in der Nacht kaum geschlafen. Wir hatten schon jahrelang keinen Urlaub mehr gemacht und freuten uns riesig auf diese dringend benötigte Auszeit. Weil wir so früh wach waren, packten wir das Auto zügig, fuhren frühstücken und starteten dann Richtung Norden. Je weiter wir kamen, desto ländlicher und abgelegener wurde die Gegend. Eine kurvige Straße, gesäumt von riesigen Bäumen, führte uns immer tiefer in den Wald. Es war atemberaubend schön, aber auch unheimlich. Die Bäume ließen uns winzig und unbedeutend erscheinen, und auf diesen Straßen gab es kaum Funkempfang. Trotzdem machte die Fahrt Spaß. Davon zeugten die unzähligen Fotos, die Theresa schoss. Langsam neigte sich mein Tank dem Ende zu. Ich hatte nicht damit gerechnet, so lange nur durch Wald zu fahren, sonst hätte ich früher getankt. Zum Glück wies uns eine Hinweistafel auf Tanken und Imbiss in wenigen Meilen hin und wir fuhren erleichtert weiter. Als wir dort ankamen, sah die Tankstelle aus wie aus einem Film aus den 1950ern. Eine kleine, heruntergekommene Hütte, deren bröckelnde Verkleidung dunkle Schatten warf. Das Fenster vorne wirkte verrammelt und die einzige Zapfsäule hinten sah rostig und uralt aus, mit mechanischen Zählern. Zuerst befürchtete ich, sie funktioniere gar nicht, doch an Benzinresten und einer frischen Ölspur erkannte ich, dass hier kürzlich jemand getankt hatte. Allerdings hing der Zapfhahngriff sicher hinter einer Kette mit Vorhängeschloss. Während Theresa und ich zögerten, hörten wir plötzlich eine tiefe, raue Stimme. »Brauchst du Sprit?« Wir blickten auf und sahen einen Mann, der gerade um das Gebäude herumgetreten kam. Er war wohl Mitte 40, trug schmutzige Jeans mit dunklen Erd- und Ölflecken und ein ehemals weißes T-Shirt, das jetzt braune und gelbliche Flecken zeigte. Offensichtlich hatte er hinter der Hütte an etwas gearbeitet. Ich bestätigte, dass ich tanken wollte. Er zog einen Schlüsselring hervor, öffnete das Schloss an der Zapfsäule und sagte rau, »Na los, du bist groß genug. Selber pumpen, klar?« Ich lachte und erwiderte, dass ich das schon hinbekäme. Während ich den Tank füllte, begann er Smalltalk. Woher wir kommen, wohin wir fahren. Zunächst wirkte das alles noch normal, doch bald merkte ich, dass er kaum zuhört. Sein Blick schweifte immer wieder in den Wald und er wirkte abwesend. Ich wurde vorsichtiger in meinen Antworten und verkürzte sie. Gleichzeitig sah ich, wie Theresa nervös um sich blickte. Ich legte ihr beruhigend den Arm um die Schulter, doch sie starrte weiter Richtung Feld neben der Hütte. Als er plötzlich fragte, »Erwartet dich denn jemand an eurem Ziel?«, traf mich das wie ein Schlag. Warum wollte er wissen, ob man uns vermisste? Ich antwortete, »Ja, wir fahren zu einer Hochzeit und haben gerade telefoniert. Alle wissen, dass wir hier sind.« Ich wollte ihm klarmachen, dass man uns vermissen würde, falls wir nicht ankämen. Er sah mir lange in die Augen, lächelte dann knapp, stellte den Zapfhahn zurück und schloss die Säule ab. Ich drückte Theresa noch einmal sanft die Hand und wies sie an, besser zurück ins Auto zu gehen. Sie folgte mir ohne Zögern. Der Mann nickte einmal, sagte mit einem Tonfall, der mir ewig in Erinnerung bleiben wird, »Glück gehabt. Normalerweise ist das hier zu. Die meisten fahren weiter zur Tanke und zum Imbiss etwa eine Meile entfernt.« Ich nickte, murmelte, dass wir genau dorthin wollten und stieg ein. Kaum hatten wir die Hütte aus den Augen verloren, fragte ich, »Hast du das gesehen?« Theresa antwortete leise, »Schau da hinten ins Feld.« Ich starrte dorthin und sah es selbst. Ein frisch aufgeworfener Erdhügel, daneben eine schwarze Mülltüte. In ihrem schmutzigen Outfit und mit seinem merkwürdigen Verhalten wurde mir klar, dass er dort offenbar etwas vergraben hatte. Sofort fuhr ich los und wir glitten die wenigen Meilen weiter, bis wir eine größere Ortschaft erreichten. Dort hielt ich vor der nächsten Tankstelle mit Imbiss, doch ein dunkelgrüner Van mit getönten Scheiben rollte dicht hinter uns her. Ich stieg erst in Ruhe aus, als wir direkt am Hotelparkplatz hielten, und beobachtete, wie auch der Van hielt. Die Fenster waren so dunkel, dass man nichts erkennen konnte. Ich flüsterte Theresa zu, sie solle vorsichtig die Lehne zurückklappen, als wolle sie schlafen, und tat dasselbe. Nach wenigen Minuten hörten wir, wie der Van rückwärts abfuhr und in der Dunkelheit verschwand. Nun erst stieg ich aus, startete den Wagen und fuhr zügig zur nächsten, deutlich größeren und belebteren Unterkunft mit sichtbaren Kameraaugen im Parkplatz. Alles Wertvolle nahmen wir mit aufs Zimmer, bestellten uns Essen aufs Zimmer und brachen nicht mehr auf. Nach einer heißen Dusche und einer langen, erholsamen Nacht fühlten wir uns sicherer. Auf dem weiteren Weg zur Hochzeit und auch auf der Rückfahrt wichen wir künftig alle einsamen Landstraßen aus und wählten belebte Routen, selbst wenn sie länger waren. Das gab uns das beruhigende Gefühl, nie allein in dunklen Feldern anzuhalten. Am Ende genossen wir doch noch unbeschwerte Tage, mit dem Wissen, dass wir in jenem Moment rechtzeitig geflüchtet waren. Wir waren schon ein paar Jahre gemeinsam auf Roadtrips unterwegs, mein Freund und ich, und kannten beide unsere Grenzen, wie lange wir am Stück fahren konnten, ohne anzuhalten oder schlafen zu müssen. Normalerweise wechselten wir uns ab. Wir blieben beide wach, um uns gegenseitig Gesellschaft zu leisten, aber wem es zu müde wurde, der machte ein Nickerchen, während der andere fuhr. Aus diesem Grund geschah das Folgende. Wir hatten eine Tour in den Nordosten geplant, um eine unserer Lieblingsbands zu sehen. Die Fahrt würde etwa 20 Stunden dauern und wir wollten sie in einem Stück durchziehen, um mehr Zeit und Geld am Ziel zu haben. Deshalb teilten wir genau auf, wer wann fuhr, damit keiner von uns komplett erschöpft am Steuer saß. Ein Plan, den leider viel zu wenige Reisende bedenken und der Unfälle vermeiden hilft. Die Tour begann problemlos. Da Wyatt besser sieht und ich nicht gern nachts fahre, hatte ich den ersten Abschnitt übernommen, der mehrheitlich bei Tageslicht lag. Als die Sonne unterging, hielten wir an einer Tankstelle, um zu tanken und schnell etwas zu essen. Danach setzten wir unsere Fahrt fort. Bald spürte ich aber eine leichte Schläfrigkeit und teilte Wyatt mit, dass ich ein paar Minuten schlafen müsse, um später fit zu sein. Er versicherte mir, dass er sich überhaupt nicht müde fühle, und so machte ich es mir im Beifahrersitz bequem und döste ein. Zunächst hörte ich noch die Musik und das leise Summen der Reifen, doch dann sackte mein Körper vollends in den Schlaf. Ich träumte fest. Plötzlich riss mich Wyatts panischer Schrei aus dem Halbschlaf. Ein gleißendes Licht, das die Dunkelheit förmlich verschlang, blendete mich und ich hörte Wyatt abrupt bremsen und das Steuer herumreißen. Dann wachte ich richtig auf, schreckte hoch und riss die Augen auf. Doch noch ehe ich verstehen konnte, was geschah, merkte ich, dass alles nur ein Traum innerhalb meines Traums gewesen war. Ich saß quietschend im Auto, Wyatts Gesicht war bleich vor Schreck. Er hatte sofort angehalten, auf den Seitenstreifen gefahren und Warnblinklicht eingeschaltet, um mich zu beruhigen. Tränen liefen mir übers Gesicht, als ich ihn fragte, was passiert sei, doch er verstand gar nicht, worüber ich redete. Auf der Straße war nichts gewesen, kein anderer Wagen, kein Licht außer unseren eigenen, und er war durch meinen lauten Aufschrei aufgewacht. Also schilderte ich ihm meinen Traum, den brennenden Panikschrei, das grelle Licht, das uns angekommen war. Er legte beruhigend eine Hand auf meine Schulter, sagte, wir seien in Sicherheit, und nach einer Weile saßen wir einfach schweigend da. Die Herzen pochten. Wyatt machte schließlich einen Witz, um die Stimmung zu lockern, und bat mich, eine Knabberei aus dem Rucksack zu holen. Ich griff hinten ins Auto, holte eine Tüte Kartoffelchips, drehte mich um und schnallte mich wieder an. In diesem Moment flammten weit hinter uns Scheinwerfer auf, entgegenkommender Verkehr. Zunächst nur ein flüchtiger Blick, doch dann hörten wir ein ohrenbetäubendes Hubkonzert eines schweren Sattelzugs, das in der Finsternis widerhallte. Das Wagengespann kam rasch näher. Wir sahen die grellen Fernlichter und ein weiteres Licht seitlich am Auflieger. Funken sprühten, wo eigentlich ein Reifen sitzen sollte. Die Fahrerkabine hielt dauerhaft die Hupe gedrückt und fuhr bedrohlich langsam auf uns zu. Dann riss der LKW unvermittelt nach links, driftete in die Gegenfahrbahn und schrammte mit dem Reifen an der Betonleitwand neben unserem Wagen entlang. Wir starrten voller Entsetzen, bis die Lichter und das schrille Hupen schließlich hinter uns verblassten. In jener stehenden Sekunde fragte ich mich panisch, was passiert wäre, wäre ich nicht eingeschlafen oder Wyatt reagiere nicht rechtzeitig gewesen. Mein Albtraum und die Realität verschmolzen in meinem Kopf. Hatte mich Wyatts Schrei vor der Katastrophe bewahrt? Wir blieben einige Minuten auf dem Seitenstreifen sitzen, atmeten tief durch und versuchten, unsere Nerven zu beruhigen. Schließlich wählte Wyatt den Notruf und schilderte, was wir gesehen hatten. Nach dem Anruf stiegen wir wieder ins Auto und fuhren schweigend weiter. Jedes entgegenkommende Fahrzeug ließ uns zusammenzucken. Dieser Vorfall hatte uns beide stark erschüttert. Noch in derselben Nacht suchten wir eine 24-Stunden-Tankstelle mit Parkmöglichkeiten auf und schliefen dort vorsichtshalber im Auto, statt weiterzufahren. Am nächsten Morgen fühlten wir uns zwar erleichtert, aber immer noch benommen. Wir beschlossen, wachsam zu bleiben und uns nicht die Urlaubsstimmung verderben zu lassen. Der Rest der Reise verlief ohne weitere Zwischenfälle. Obwohl Wyatt inzwischen woanders lebt, haben wir diese Geschichte nie wirklich besprochen. Sie verfolgt mich bis heute. Dieses beängstigende Licht, der Schrei, das Gefühl, im Traum an den Rand des Abgrunds gedrängt zu werden. Ich habe es hier erzählt, weil ich wissen wollte, ob jemand Ähnliches erlebt hat und ich nicht allein mit dieser Erinnerung bin. Es war mein letztes Studienjahr und ich war ausgebrannt und erschöpft, aber froh, endlich fertig zu sein. Zum Abschluss hatte mein Freund Grant eine gemeinsame Reise für mich und meine beste Freundin Cassidy geplant, die ich seit einem Jahr wegen meines Studiums nicht gesehen hatte. Sie flog extra nach Georgia, um uns zu begleiten und für einen Tag die Gegend zu erkunden, bevor wir am nächsten Morgen losfuhren. Zurück nach Pennsylvania, wo ich aufgewachsen bin, Cassidy noch lebt und meine Eltern wohnen. Grant hatte alles bis ins Detail durchgeplant und ich war außer mir vor Freude. Wir quetschten uns zu dritt in seinen kleinen Wagen. Der Kofferraum und auch die Rückbank waren bis zum Rand gefüllt. Cassidy saß neben mir. Trotzdem kamen wir gut voran, hielten öfter für Fotos oder kleine Pausen an. Selbst die Toilette-Breaks teilten wir uns, indem wir beim Tanken die Fahrerpflichten tauschten, damit keiner von uns zu lange sitzt. In South Carolina stärkten wir uns in einem Diner, und in North Carolina überzeugte uns Cassidy, in einem Antiquitätenladen Halt zu machen. Grant fand dort eine alte Spielkonsole aus seiner Kindheit und strahlte übers ganze Gesicht, als er sie entdeckte. Voller Energie reihten wir uns in die Kette der Hotelgäste ein, nahmen im Hotelzimmer die ersehnte Dusche und stürzten uns am nächsten Morgen auf das Gratis-Frühstück. Ich stand in der Schlange hinter einem älteren Herrn, wahrscheinlich Anfang 70, kahlköpfig, langer grauer Bart, Jeans, kariertes Flanellhemd, Sonnenbrille im Haarsaum. Er bot mir die Zangen für die heißen Speisen an und ich nahm sie dankbar entgegen. Dann, als ich ein Stück Obst aus der Schale greifen wollte, drehte er sich um, stach mit einem dieser kleinen Plastikspieße in meinen Apfel und rief lachend: "Denk schnell!" Er grinste breit, ich erschrak kurz, musste dann aber laut loslachen. Er entschuldigte sich, bot mir an, den Apfel wegzunehmen und mir einen neuen zu holen. Doch ich erklärte, ich behalte sein Schwert als Beweisstück. Wir verabschiedeten uns freundlich und ich rannte zurück zu Grant und Cassidy, die mich fragend ansahen. Als ich zum Platz zeigte, war der Mann schon verschwunden. Vermutlich hatte er sein Frühstück aufs Zimmer gebracht. Gestärkt stiegen wir ins Auto und fuhren weiter, ohne noch einmal an den hohen Tankstand zu denken. Stunden später wurde das Licht knapp, also stoppten wir an einer Tankstelle für Sprit und Getränke. Grant verschwand zum Pissoir, während Cassidy und ich neben dem Wagen warteten. Der Kassierer, ein freundlicher Pennsylvanier, erzählte Grant von einem kleinen Landesmuseum in der Nähe, das man nicht verpassen solle. Also beschlossen wir, es anzusteuern. Drinnen war es nett, wir schnappten ein Souvenir und blieben bis zum späten Nachmittag. Als wir wieder losfuhren, wurde es dunkel. Ich übernahm das Steuer, weil Grant müde war, und fokussierte mich darauf, nicht einzunicken. Plötzlich fiel mir am Straßenrand eine dunkle Gestalt auf, mitten in der Nacht und ohne Fahrzeug daneben. Ich bremste ab, um besser sehen zu können, und erkannte den alten Herrn aus dem Frühstückssaal. Dieselbe Jeans, dasselbe Flanellhemd, derselbe graue Bart, ebenso die Sonnenbrille am Kopf. Er stand nur dort, winkte uns zu und hielt ein gartenrechenähnliches Werkzeug in der Hand. Grant und ich sahen uns an. »Das ist doch der Mann aus North Carolina!« Grant rief: »Fahr weiter, stopp nicht!« Ich trat aufs Gas und verließ die Autobahn an der nächsten Ausfahrt. Im Hotelzimmer schauten wir uns fassungslos an. Wie konnte derselbe Mann uns an vier verschiedenen Orten begegnen? Cassidy bestätigte, sie hatte ihn am ersten Frühstück gesehen. Ich am Straßenrand, Grant in der Tankstelle. Alle drei exakt dieselbe Person. Wir versuchten, rational zu bleiben. Vielleicht reiste er durch die Staaten, um irgendwelche Jobs zu erledigen. Restaurant, Museum, Hotel, Straßenrand. Doch das machte keinen Sinn bei unserem unplanmäßigen Zeitplan. Wir checkten ein, knabberten an einem schnellen Abendessen und legten uns früh schlafen. Die Rezeption war nett, das kontinentale Frühstück am nächsten Morgen willkommen und auf der Weiterfahrt nach Pennsylvania blieb unser Wagen flanellhutfrei. Den Rest der Strecke verbrachten wir lachend, singend und redend, aber ich werde niemals vergessen, wie er dastand, der kahlköpfige, barttragende Fremde in Flanell und Jeans, jedes Mal mit demselben breiten Grinsen. Ich weiß bis heute nicht, was es bedeutet hat oder warum er uns immer wieder über den Weg lief. Vielleicht war es purer Zufall, vielleicht ein merkwürdiges Phänomen. Aber eines weiß ich, ich werde diesen Flanellmann nie vergessen. Mein Kumpel Jake und ich waren schon immer abenteuerlustige Typen. Wir sind seit der Oberstufe beste Freunde und haben sogar gemeinsam unser erstes Studienjahr an der Universität verbracht. In diesem ersten Jahr schlossen wir einen Pakt. Jedes Frühjahr zwischen den Semestern sollten wir zu einem Ort aufbrechen, den keiner von uns je gesehen hatte. Insgesamt planten wir 4 solcher Touren, damit wir gemeinsam Erinnerungen sammeln und, selbst wenn uns das Leben später in verschiedene Richtungen treiben sollte, nie vergessen würden, welche Zeit wir miteinander verbracht hatten. Wirklich wie Brüder fühlten wir uns. Im letzten Studienjahr entschieden wir uns, in den Südwesten zu fahren und wählten ein Ziel, das so weit weg lag, wie wir reisen wollten, ohne zu lange unterwegs zu sein. Der Plan war simpel. Tagsüber fahren, nachts einen schönen Platz zum Zelten suchen. Wir hatten zwar ein Zelt dabei, gingen aber davon aus, dass wir bequemer im Auto schlafen würden, indem wir die Sitze zurückklappten. Der größte Teil der Strecke verlief ereignislos. Wir machten großartige Fotos, besuchten hier und da ein paar Sehenswürdigkeiten. Schließlich erreichten wir Arizona, den Endpunkt unserer Route. Nach der langen Wüstenfahrt suchten wir uns für die letzte Nacht einen möglichst abgelegenen Ort. Wir wollten die Frühlingsnacht mitten im Nirgendwo genießen. Wir fanden eine Lichtung, auf der Nachthimmel ringsum klar und sternenklar war. Wir parkten das Auto, legten die Sitze zurück und begannen einzuschlafen. Doch die überwältigende Stille wurde durch gedämpfte Stimmen unterbrochen. Flüstern, begleitet vom Knirschen von Schritten auf hartem Boden. Jake und ich sahen uns gleichzeitig an. Er flüsterte, »Hast du das gehört?« Ich nickte. Zu Hause spielten wir vielleicht die harten Kerle, doch als Stadtjungs fühlten wir uns hier in der endlosen Weite fremd und eingeschüchtert, zumal ich ziemlich schmächtig bin. Nichtsdestotrotz siegte unsere Neugier und wir beschlossen, vorsichtig nachzusehen, ob wir wirklich allein waren. Lautlos stiegen wir mit unseren Taschenlampen aus und gingen ins offene Gelände. Da es weit und offen war, hätten wir jeden sehen müssen, doch niemand war zu entdecken. Trotzdem hörten wir weiter Stimmen, als kämen sie aus dem Nichts oder aus Lautsprechern rundum. Verwirrt starrte ich in die Dunkelheit, bis ich bemerkte, wie Jake an mir vorbeiging und auf einen kleinen Hügel deutete. »Dort muss es kommen«, flüsterte er. So neugierig wir auch waren, wir waren nicht töricht genug, ziellos durch die Dunkelheit zu wandern. Also kletterten wir zurück ins Auto, und Jake fuhr langsam auf den Hügel zu, um herauszufinden, woher die Geräusche stammten. Oben angekommen parkten wir und stiegen erneut aus. Was wir auf der anderen Seite sahen, jagte uns einen Schauer über den Rücken. Eine große Grube, tiefer als jedes normale Grab und mehrere Meter breit, war geradewegs in die Erde gegraben worden. Darin lagen Dutzende von Tierkadavern in unterschiedlich fortgeschrittenem Verfall. Einige frisch getötet, mit weit aufgerissenen, starren Augen, andere nur noch knochige Überreste. Es sah aus wie eine grausige Müllkippe für tote Tiere. Entsetzt standen wir da und dachten beide dasselbe. Was zum Teufel ist das? Gerade als wir uns fragten, woher diese Massengräber stammten, knackte ein Ast in der Nähe und wir blickten auf. In einiger Entfernung kam eine Gestalt auf uns zu, ohne ein Wort zu sagen oder uns zu bemerken. Die Person war unbewaffnet, wirkte aber durch ihre Größe und Haltung bedrohlich. Im selben Augenblick sprangen wir zurück ins Auto. Jake gab Vollgas und ich richtete meinen Blick auf den Rückspiegel. Die Gestalt lief bis zum Grubenrand, blieb stehen und starrte uns nach, während wir in die Dunkelheit davonbrausten. Wir hielten nicht an und fuhren direkt zur nächsten Ortschaft, um die Polizei zu verständigen. Der diensthabende Beamte hörte uns kaum zu und zeigte sich sichtlich desinteressiert, versprach aber halbherzig, sich der Sache anzunehmen. Das ließ uns nicht wirklich hoffen, dass er uns glaubte. Mit pochenden Köpfen verließen wir die Wache und grübelten, was wir da entdeckt hatten. Soweit ich weiß, ist es illegal, Tiere massenhaft zu töten und in einer solchen Grube zu entsorgen. Und ganz sicher keine gängige Praxis von Landbesitzern. Vieles deutete darauf hin, dass die Person, die auf uns zuging, für diese Tiergrube verantwortlich war. Wer weiß, was passiert wäre, hätten wir sie angesprochen. Vielleicht wären wir selbst in dieser Grube gelandet. Als ich etwa 4 oder 5 Jahre alt war, passierte Folgendes. Natürlich war ich noch sehr jung, daher fehlen mir ein paar Details, und ich habe mir Hilfe von meinem Vater geholt, denn er war bei allem dabei. Das Ganze spielte sich Anfang der 90er Jahre ab. Meine Familie, Mutter, Vater, meine kleine Schwester und ich wohnte nahe der Grenze zwischen Oklahoma und Texas. Eines Tages erhielt mein Vater einen Anruf. Seine Mutter in Mexiko war schwer erkrankt und man befürchtete, sie würde nicht mehr lange leben. Er wollte zu ihr fahren, meine Mutter konnte aber nicht allein für meine Schwester und mich sorgen, weil sie ebenfalls voll berufstätig war. Da meine Schwester noch ein Baby war, entschieden sich meine Eltern, dass mein Vater mich mitnehmen würde und meine Mutter zu Hause bleiben würde, um sich um meine Schwester zu kümmern. Also packte meine Mutter Essen ein, mein Vater schnappte meine Lieblingstiere und ein paar Spielsachen und wir fuhren eines Sommerabends los, damit wir möglichst viel Strecke nachts zurücklegen konnten. Es war nämlich glühend heiß, die Klimaanlage kaum funktionsfähig und unser altes Auto hatte öfter mal Zicken. Glücklicherweise begann die Panne ebenfalls in einer verlassenen Gegend. Mein Vater merkte, dass der Motor stotterte und weißer Rauch aufstieg. Er schaltete die Warnblinker ein, nahm die nächste Ausfahrt und hielt schließlich auf dem Parkplatz einer heruntergekommenen Raststätte an. Statt auf einen regulären Parkplatz zu fahren, hielt er nah am Straßenrand neben dem Gebäude, wo ein Sonnenschirm über einer Picknickbank im Gras stand. Er setzte mich dort auf die Bank, reichte mir meine Spielsachen und eine Saftbox und sagte, »Bleib hier im Schatten sitzen, egal was passiert, ich schaue nach dem Auto.« Selbst er war an diesem Tag schon schwach und sehr verschwitzt, fühlte sich gestresst und heiß. Dennoch machte er sich an die Arbeit am Motor und wollte danach erst eine Pause machen. Doch als er die Motorhaube geöffnet hatte und sich ins Auto beugte, um ein Werkzeug zu holen, versagte sein Kreislauf. Er erlitt einen Hitzeschlag und kippte bewusstlos um. Ich bekam nichts davon mit, saß einfach wie befohlen da und spielte mit meinem Kuscheltier und trank meine Saftbox. Plötzlich bemerkte ich einen Mann, der aus dem Kiosk heraustrat. Er trug Overalls, einen Cowboyhut und eine Sonnenbrille, genau wie mein Onkel Louis, der LKW-Fahrer ist. Ich lächelte und winkte ihm zu. Er ging an der Gebäudeseite entlang, kam rüber zu mir, stellte sich gegenüber hin und sagte freundlich, »Hallo«. Ich grüßte zurück und fragte, ob er meinen Onkel kenne. Er lachte und meinte, er kenne viele Trucker und fragte, wer er denn sei. Ich deutete auf das Auto und sagte, »Ich bin hier mit meinem Papa.« Der Mann schlug vor, meinem Vater eine Überraschung zu bereiten und ihm ein Eis zu holen, es sei ja so heiß. Ich wollte nur helfen, also stand ich auf und ergriff seine Hand. Genau in diesem Moment kam mein Vater wieder zu sich und sah, wie ich mit dem Fremden davonlief. Er sprang aufs Pflaster, schrie laut, »Peligro! Gefahr!« und rannte, doch seine Beine fühlten sich an wie Beton. Er stürzte, schlug mit dem Kopf auf den Bordstein und ich erschrak so sehr, dass ich aufschrie. Daraufhin rannte der Mann davon. Ich schrie und rüttelte an meinem Vater. Eine Frau aus der Raststätte hörte den Krach, eilte herbei, rief einen Krankenwagen und kühlte meinen Vater mit kalten Tüchern. Die Sanitäter trafen ein, versorgten ihn vor Ort und wollten, dass er ins Krankenhaus geht, doch er lehnte ab. Nachdem er sich ausgeruht und etwas abgekühlt hatte, war er wieder fit genug, um weiterzufahren. Die nette Frau, die mir beigestanden hatte, begleitete uns noch, bis mein Vater das Auto in die kleine Werkstatt der Raststätte fahren konnte. Dort tauschte man ohne Arbeitslohn nur das defekte Kühlerteil und ließ uns dankbar weiterfahren. Die Polizei versuchte später, den Fahrer des LKW zu ermitteln. Dank des großen Firmenlogos auf seinem Anhänger kannten sie das Kennzeichen und meldeten sich beim Spediteur. Doch mein Vater hörte nie wieder etwas von dem Fall. Offensichtlich nahm man den Vorfall nicht weiter ernst. Wir erreichten Mexiko rechtzeitig, um meinen Großmutter noch einmal zu sehen, bevor sie starb. Für mich und meinen Vater war das eine Reise voller Schreckmomente, die uns noch enger zusammengeschweißt hat. Wir sind seitdem wie Partner, die immer füreinander da sind. Ein paar Kumpels und ich haben beschlossen, eine Autoreise durch die Kleinstädte von New South Wales in Australien zu unternehmen. Eigentlich wollten wir das schon während unserer Schulzeit vor Jahren machen, doch wegen der Pandemie mussten wir zu Hause bleiben und warten, bis unsere privaten und beruflichen Termine es erlaubten. Mit den verlängerten Wochenenden war es schließlich möglich, die Reise zu starten. Jedes Mal, wenn wir durch eine Ortschaft fuhren, schauten wir uns an, was es dort zu entdecken gab, blieben eine Nacht und fuhren dann weiter. Wir hatten buchstäblich keinen festen Plan. Im Busch gab es ein kleines, rustikales Café mit wunderbarer Aussicht, das wir in den sozialen Medien gesehen hatten. Also machten wir uns über eine holprige Piste auf den Weg dorthin. Meine Freunde und ich scherzten bereits, dass das Auto unseres Kumpels die Strecke wohl nicht unbeschadet überstehen würde. Links und rechts der Straße erstreckten sich Farmflächen oder Teile eines Nationalparks. Einfach wunderschön. Auf der ganzen Fahrt begegneten wir höchstens 4 anderen Fahrzeugen. Doch plötzlich fiel uns Rauch auf einer Straßenseite auf. Da es geregnet hatte, vermuteten wir, dass dort kontrolliert abgebrannt wurde, um die verheerenden Buschfeuer einzudämmen, die Australien regelmäßig heimsuchen. Mangels Warnschilder war das allerdings schwer zu erkennen. Kurz darauf sahen wir das Gleiche auf der anderen Straßenseite und ein ungutes Gefühl machte sich breit. Vielleicht fragst du dich, warum wir nicht einfach umkehrten. Erstens sind wir ein bisschen dumm und zweitens wirkten die Feuer zunächst winzig. Wir überlegten sogar, die Feuerwehr zu informieren, doch andere Pickups und Geländewagenfahrer, offenbar robuste Landbewohner, schienen keinerlei Bedenken zu haben. Also fuhren wir weiter und scherzten über den »Alles ist in Ordnung, Hund«, der umgeben von Flammen sitzt, obwohl es mehr Qualm als Feuer war. Als wir eine Steigung hinauffuhren, wirkten die Feuer größer. Es waren jetzt sichtbare Flammen, obwohl nur leichter Regen fiel und es kein ausgewachsener Brandsturm war. Bald konnten wir kaum noch etwas sehen und wir schwankten zwischen Weiterfahren und Umkehren. Ab und an lichtete sich der Rauch, sodass wir an den Straßenrand rollten und ausstiegen, um nachzusehen. Dort trafen wir einen Einheimischen mit seinem Geländewagen. Er bestätigte, dass es tatsächlich Gegenbrände waren, die man vor der Feuersaison veranstaltet, und riet uns, vorsichtig weiterzufahren. Leider geriet der Gegenbrand außer Kontrolle und der Regen hatte längst aufgehört. Auf beiden Seiten der Straße loderte das Feuer. Plötzlich stürzte ein brennender Baum quer auf die Fahrbahn und wir mussten ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die schmale Landstraße ließ kaum Platz zum Ausweichen, doch glücklicherweise kam kein Gegenverkehr. Das war unsere nächste Begegnung mit dem Feuer und gleichzeitig der gefährlichste Moment der gesamten Reise. Wir riefen die Feuerwehr, und als die blinkenden Lichter und Sirenen näher kamen, waren wir mehr als erleichtert. Die Einheimischen wirkten nur leicht genervt, dass der geplante Gegenbrand außer Kontrolle geraten war, und der Betreiber unserer Unterkunft meinte lapidar, es sei ja gar nicht so schlimm gewesen. Rückblickend klingt unsere Geschichte vielleicht weniger dramatisch als manch andere, doch ich habe seitdem enormen Respekt vor Feuerwehrleuten. Mir wurde erzählt, dass bei dem Brand einige Fahrzeuge von herabfallenden Bäumen getroffen wurden und sogar ein Haus in Flammen aufgegangen sei, weil der Gegenbrand fehlgeschlagen war. Zum Glück blieben alle Verletzungen gering und niemand kam ums Leben. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es in einem großflächigen Buschfeuer gewesen sein muss, besonders in den Jahren zuvor, als die Feuer besonders zerstörerisch waren. Abgesehen von diesem Erlebnis war der Rest der Reise fantastisch. Wir entdeckten traumhafte Plätze und besuchten historische Gasthäuser. Vielleicht erzähle ich später noch mehr von unseren Abenteuern. Fotos haben wir viele gemacht, aber ich fühle mich nicht wohl dabei, sie im Internet zu teilen. Mein Freund Morgan und ich sind vor ein paar Jahren mal wieder auf einen Roadtrip nach Las Vegas gefahren. Es war nicht unser erster Trip und sicher nicht der letzte, daher fühlten wir uns schon etwas routiniert. Ich hatte mein Auto vorab in die Werkstatt gebracht, damit alles rund läuft, und wir packten einen gut bestückten Kühler mit gesunden Snacks, Getränken und ein paar Energy-Drinks. Unsere Taschen waren vermutlich übervoll, aber wir wollten auf alles vorbereitet sein. Sogar mein Notfallset im Kofferraum hatte ich aufgefüllt. Pflasterzeug, Verbandszeug, eine Decke und ein Handtuch. Lieber haben und nie brauchen, dachte ich, als umgekehrt. Damals wohnte ich bei Morgan und ihrer Schwester, was praktisch war, weil wir so ohne großes Treffen losfahren konnten. Wir holten uns noch ein leichtes Frühstück und Kaffee, dann starteten wir. Die Fahrt verlief für sich genommen unspektakulär und wunderschön. Es war früher Frühling, weder kalt noch zu heiß. Einfach perfekt. Wir legten mehrere Zwischenstopps ein, unter anderem in einem Nationalpark und einem Museum, wo ich mir einen eigenen Geoden leuchtend violettem Amethyst bastelte. Kurz darauf erreichten wir die Grenze zu Nevada und buchten für die Nacht ein Hotel. Wir duschten dringend nötig, genossen das kostenlose Frühstück am nächsten Morgen und wollten danach sofort weiter. Etwa eine Stunde südlich von Las Vegas waren wir auf einer gut ausgebauten, kaum befahrenen Landstraße unterwegs. Plötzlich tauchte hinter mir ein Jeep mit stark getönten Scheiben auf. Er hing mir zwar nicht direkt am Heck, aber ich bemerkte, dass er immer wieder näher kam und dann wieder Abstand nahm. Schließlich teilte ich Morgan mit, dass es merkwürdig sei. Sie meinte, entweder sei der Fahrer ein Arschloch oder er wolle uns einschüchtern, solle mich aber nicht beunruhigen. Das Taktieren setzte sich fort, bis der Jeep schließlich neben mich scherte, parallel fuhr und die Scheibe herunterkurbelte. Als ich hinüberschaute, sah ich einen völlig normalen Kerl mit kahlem Kopf, schlichten T-Shirt und Sonnenbrille. Aber seine Stirn war von Falten durchzogen und sein Kiefer angespannt, als brodelte pure Wut in ihm. Ich musterte ihn fragend, weil ich keine Ahnung hatte, was sein Problem war. Er gestikulierte wild, dass ich rechts ranfahren solle. Ich schüttelte den Kopf. Hatte ich nichts Falsches gemacht? Umso lauter begann er zu schreien, »Fahr da ran!« So unkontrolliert, dass wir noch mehr Nervosität verspürten. Es gab kaum Verkehr. Wir waren weit und breit die Einzigen. Er rauschte wieder zurück hinter uns und Morgan nahm ihr Handy heraus, um die Tortur aufzunehmen. Ich fuhr weiter, in der Hoffnung, bald eine Abfahrt oder Tankstelle zu erreichen. Plötzlich rammte der Jeep mein Auto vorn am Kotflügel. Morgan schrie auf. Wir fragten entsetzt, was er vorhatte. Doch ehe ich reagieren konnte, krachte er bereits zum zweiten Mal von der Seite gegen uns. Ich versuchte, das Lenkrad zu halten und unsere Bahn zu korrigieren, während er mich weiter bedrängte. Morgan rief den Notruf an und flüsterte hektisch unsere Position. Ich hatte die Autobahnnummer, verpasste aber wieder die Kilometersteine. Dank meines Navis und der Hilfe der Leitstelle konnten wir die Stelle durchgeben. Der Jeep zog wieder neben uns, rollte das Fenster herunter und brüllte etwas Unverständliches. Schließlich riss er mein Auto erneut von der Seite, sodass ich ausweichen musste und wir in Richtung Ausfahrtspoller drifteten. Der Aufprall am rechten Fahrbahnrand schleuderte uns gegen die Warnbaken, während er langsam zurücksetzte, uns grinsend ansah und davonbrauste. Das war das letzte Mal, dass wir ihn sahen. Völlig aufgelöst saßen wir in unserem demolierten Wagen. Ich sorgte mich um das Ausmaß der Schäden. Wir waren meilenweit von zu Hause entfernt und wenn das Auto Totalschaden war, standen wir da. Doch dann hielt ein älterer Herr neben uns, stieg aus und fragte besorgt, ob alles in Ordnung sei. Sein ruhiges Wesen wirkte wie Balsam. Während ich ihm die Vorgänge schilderte, suchte Morgan ihr auf den Boden gefallenes Handy. Zum Glück lief die Notrufleitung noch. Die Leitstelle versicherte uns, dass die Polizei unterwegs sei. Als wir schließlich aussteigen konnten, um zu warten, half uns der nette Fremde. Er reichte uns Kaffee aus seinem Thermobecher und blieb bei uns, bis die Streifenwagen blinkend eintrafen. Wir umarmten ihn zum Abschied und dankten ihm für seine Hilfsbereitschaft. Der Jeep-Fahrer war offenbar einer von der Sorte Autobahnraser, deren Wut aus dem Nichts kommt. Der Polizist ermittelte unseren Schilderungen zufolge wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Obwohl wir ihm so viele Details wie möglich gaben, hörten wir nie wieder etwas von der Staatsanwaltschaft oder einem Verfahren. Unser Wagen wurde zur nächsten Werkstatt abgeschleppt und wir fuhren mit der Streife dorthin, um das beschädigte Fahrzeug in Empfang zu nehmen. Die rechte Seite war eingedellt und die Tür ließ sich kaum noch öffnen. Doch Motor und Fahrwerk waren unversehrt. Die Werkstatt tauschte das beschädigte Rad und richtete einige Karosserieteile. Die Kosten übernahm zum Glück unsere Versicherung. Zitternd, aber entschlossen setzten wir unsere Reise fort. Zwar langsam und auf kleinen Landstraßen, doch ohne weitere Zwischenfälle. Bis heute löst jeder Jeep hinter mir oder zu dicht auffahrende Fahrzeuge ein flaues Gefühl aus. Morgan und ich sind nach wie vor befreundet und unternehmen gemeinsam Trips. Doch an dieses Erlebnis werden wir uns ewig erinnern. Das bedrängende Gefühl, das Bewusstsein, wie schnell Menschen einander ernsthaft gefährden können. Darum mein Rat an alle. Plant eure Route, teilt euch beim Fahren ab. Sorgt dafür, dass andere wissen, wo ihr seid. Beachtet Autobahnkilometersteine und, ganz wichtig, zieht den Sicherheitsgurt an. Mein Bruder Alfredo und ich hatten eine Reise von Oklahoma nach Mexiko geplant. Unser Vater war in Mexiko geboren und in die USA gezogen, um ein besseres Leben zu finden. Dort lernte er unsere Mutter kennen und gemeinsam zogen sie nach Oklahoma, wo wir und unsere kleine Schwester Monika geboren wurden. Unser Vater war ein begeisterter Jäger, Camper und generell ein Mensch, der gern Zeit in der Natur verbrachte. Wir haben wunderbare Erinnerungen an gemeinsame Campingurlaube und an unsere Jungsgesellenfahrten, die drei von uns beim Jagen Anfang der 2000er Jahre. Vor ein paar Jahren verstarb unser Vater an Herzkomplikationen. Wir waren alle am Boden zerstört. Er war der Fels, der unsere Familie zusammenhielt. Wirklich ein echter Familienmensch. Nach fast einem Jahr gemeinsamer Trauer glaubte unsere Mutter, dass unser Vater gewollt hätte, dass wir weitermachen. Also beschlossen Alfredo und ich, zum Jahrestag seines Todes die Tradition der väterlichen Junggesellenfahrten wieder aufleben zu lassen. Wir wollten nach Mexiko fahren und einen Teil seiner Asche in seiner Heimat verstreuen. Unsere Vorbereitung war sehr sorgfältig. Wir packten nur das Nötigste, nahmen unser Camping-Equipment mit, denn wir wollten nicht in Hotels, sondern unter dem Sternenhimmel oder zumindest im Wagen hinter dem Pickup schlafen. Wir füllten einen Kühlkasten mit einfachen Lebensmitteln und einen zweiten mit Wasser und der Lieblingslimonade unseres Vaters, unsere kleine Ausnahme. Voller Vorfreude starteten wir. Die Fahrt verlief anfangs großartig. Wir legten Pausen zum Sightseeing und Ausruhen ein und erreichten Mexiko ohne größere Zwischenfälle. Sogar das Haus, in dem unser Vater einst gelebt hatte, fanden wir noch. Die jetzigen Bewohner luden uns ein, erzählten, dass das Haus ursprünglich unserem Großvater gehört hatte und dann unserem Vater versprochen war, der es aber seinem Großvater überlassen hatte, weil jener es nötiger gebraucht habe. Wieder ein Beleg für die Selbstlosigkeit unseres Vaters. Wir verstreuten einen Teil seiner Asche dort und fuhren anschließend zu seinem liebsten Angelplatz aus Kindertagen, den er mit seinem Vater besucht hatte. Wir blieben einen zusätzlichen Tag in Mexiko, um diesen Ort als Erwachsene neu zu entdecken. Danach machten wir uns auf den Rückweg und ergänzten unsere Vorräte. Wasser war gerade nur begrenzt erhältlich, also kauften wir, was wir kriegen konnten und versprachen uns unterwegs zu füllen. Leider hatten wir unsere gebrauchten Flaschen bereits weggeworfen, sodass wir nur die neue Wassermenge zur Verfügung hatten. Die erste Etappe schien unproblematisch, doch plötzlich hörten wir ein lautes Knallgeräusch und die Motorwarnleuchte ging an. Unter der Motorhaube hörten wir ein merkwürdiges Blubbern. Wir hielten am Straßenrand, doch wir waren keine Mechaniker. Unser Vater hatte uns zwar ein paar Dinge gezeigt, doch den Autokram hatten wir nie richtig verstanden. Öl wechseln? Ja, mehr aber nicht. Wir versuchten langsam weiterzufahren und mit Warnblinker die nächste Ortschaft zu erreichen, um Abschleppdienst und Werkstatt zu rufen. Doch als Alfredo den Motor starten wollte, verweigerte das Fahrzeug den Dienst. Ein klägliches Rattern und dann schwarzes Schweigen. Wir standen in Mexiko auf einer einsamen Landstraße ohne Handyempfang oder Hilfe. Zwei Autos hatten wir zuvor gesehen, mehr nicht. Also warteten wir. Erst im Laderaum, dann, als es zu heiß wurde, im Fahrerhaus im Schatten. Doch dort schwitzten wir bald ebenso heftig. Schließlich schlugen wir unser Zelt neben der Straße auf und verbrachten die Nacht unter freiem Himmel. Bis zum Morgengrauen kam kein einziges Fahrzeug vorbei. Am nächsten Tag stiegen die Temperaturen auf über 40 Grad. Unser Wasservorrat schrumpfte rapide. Vier Flaschen teilten wir brüderlich. Doch das würde nicht reichen. Alfredo fühlte sich schon unwohl, klagte über Übelkeit. Ich gab ihm meine Wasserflasche und begleitete ihn in den Wagen, um ihn mit nassen Tüchern und meinem kleinen Autoventilator zu kühlen. Doch es wurde zunehmend kritisch. Alfredo war kaum noch ansprechbar. Ich wusste, dass ich handeln musste. Entweder wir warteten weiter auf ein Wunder, oder ich versuchte, Hilfe zu holen. Schweren Herzens füllte ich unsere leeren Flaschen mit dem letzten Schmelzwasser aus dem Kühlfach und stellte sie neben Alfredo. Dann machte ich mich mühsam zu Fuß auf den Weg in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Schon nach einer Stunde bestätigte mein letzter Blick auf die Uhr, dass ich nicht weit gekommen war. Meine Kraft schwand, Ich fühlte mich schwindelig und mein Wasser neigte sich dem Ende zu. Ich setzte mich auf einen Felsbrocken, rang nach Mut, als ich Geräusche hörte. Räder knirschten im Schotter. Ein alter, klappriger Pickup mit Planenaufbau rollte heran. Ich winkte schwach und der Fahrer hielt an. Ein älterer Mann in Cowboyhut und Latzhose ohne Hemd. Er fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich erzählte ihm von unserer Panne und Als Zustand. Er lud mich ein, hinten einzusteigen und fuhr uns zurück zum Wagen. Dort war Alfredo nur noch fiebrig heiß und kaum bei Bewusstsein. Der Mann nickte wissend. Ich vermutete, er ahnte Dehydrierung und Hitzeschlag, erklärte sich bereit, uns in die nächste Ortschaft zu bringen. Ich war unendlich dankbar und lud hastig unser Equipment in sein Ladebett. Alles andere war jetzt zweitrangig. Im Dorf brachte er uns zur nächstgelegenen Klinik. Dort bestätigte man eine schwere Dehydrierung. Alfredo erhielt Infusionen mit Elektrolyten und Wasser. Danach war er zwar erschöpft, aber stabil. Wir blieben ein paar Tage, bis der Pickup repariert war und eine vernünftige Heimfahrt möglich wurde. Ich bot unserem Retter Geld an, doch er lehnte ab. Einfach so aus Freundlichkeit. Dankbar kehrten wir schließlich nach Hause zurück. Diese Reise wurde unser bleibendes Vermächtnis an unseren Vater. Ich bin sicher, er hat von oben aufgepasst und uns seinen Schutz geschenkt. Und ich werde dem unbekannten Cowboy für immer dankbar sein, dass er uns gerettet hat. Ich wusste schon als Kind, dass ich adoptiert war. Meine Eltern waren immer sehr offen damit und haben mir so viele Informationen gegeben, wie sie nur hatten oder finden konnten, wenn ich Fragen stellte. Sie sind und werden immer meine Eltern sein. Trotzdem wurde ich mit der Zeit neugierig auf meine leiblichen Eltern. Ich wollte mehr über sie erfahren, wer sie waren und wie sie aussahen. Und natürlich auch, ob gesundheitliche oder genetische Risiken bestehen könnten. Mit den Angaben, die mir meine Eltern und die Adoptionsagentur gegeben hatten, erfuhr ich schließlich, dass meine leibliche Mutter damit einverstanden gewesen war, dass ich sie kontaktiere. Ich telefonierte mit ihr und zu meiner Überraschung freute sie sich sehr über meinen Anruf. Das Gespräch verlief so natürlich, dass ich beschloss, sie persönlich zu treffen. Da sie in Utah lebte und meine Familie sowie ich in Wyoming, plante ich eine Soloreise mit dem Auto. Meine Eltern unterstützten mich sogar darin und ermutigten mich, die Fahrt zu unternehmen. Ich war in bester Stimmung, alles lief gut und ich hatte das Gefühl, sowohl Klarheit zu gewinnen, als auch eine Lücke in meinem Leben zu füllen. Es war ein großartiger Tag zum Fahren, das Wetter war perfekt, kaum Verkehr und ich genoss die Landschaft, während ich mir verschiedene Gesprächsszenarien mit meiner Mutter vorstellte und Pläne schmiedete. Doch als die Sonne unterging, wurde ich müde. Wahrscheinlich war ich einfach zu aufgeregt, um schlafen zu wollen. Also hielt ich an, um etwas zu essen, in der Hoffnung, dass es mich wach halten würde. Es half mir ein paar Stunden lang, aber irgendwann ließ sich Müdigkeit nicht mehr verdrängen. Ich hatte schon lange Fahrten allein unternommen und schlief meist im Auto, statt ein Hotel zu nehmen. Also fuhr ich zur nächsten Abfahrt und auf den Parkplatz eines rund um die Uhr geöffneten Geschäfts. Solche Läden erschienen mir sicherer, weil immer jemand dort war und ich im Notfall eine Toilette nutzen konnte. Ich betrat den Laden, es war eher ein kleiner Kiosk, keine Tankstelle, denn es gab keine Zapfsäulen, holte mir ein Getränk und ging auf die Toilette. Danach machte ich mich auf den Weg zurück zu meinem Auto. Plötzlich hörte ich hinter mir jemanden rufen. Es klang wie ein Versuch, Aufmerksamkeit zu bekommen, eher laut als ängstlich oder zornig. Ich drehte mich um und sah einen ganz normalen Mann, vielleicht Anfang 40, mit langen, strähnigen Haaren und einem dichten Bart. Er trug Jeans, eine Jeansjacke und ein dunkles T-Shirt. Er winkte mir zu und als er näher kam, fragte er, ob ich ihm eine Zigarette geben könne. Ich entschuldigte mich und erklärte, dass ich nicht rauche. Er musterte meine Hand, in der ich meine Teeflasche hielt, und fragte, ob ich nicht ein anderes Getränk für ihn hätte. Der Mann wirkte völlig unauffällig, eher jemand, der gerade etwas Pech oder Geldnot hatte, vielleicht einfach ein Gelegenheitsbettler, der versuchte, ein paar Gratis-Dinge zu ergattern. Er war weder aggressiv noch aufdringlich, also holte ich mein Wechselgeld aus der Tasche. Ich hatte einen Fünfer und ein paar Ein-Dollar-Scheine übrig und gab sie ihm. Er bedankte sich herzlich, meinte, er könne sich jetzt Zigaretten und etwas zu trinken leisten. Ich lächelte, sagte, kein Problem, genieß den Abend, und er verschwand in Richtung Laden. Ich fuhr weiter zum hinteren Teil des Parkplatzes, stellte den Wagen ab und breitete meine Decke im Kofferraum aus, um zu schlafen. Schnell gelang es mir einzuschlafen. Doch im Halbschlaf hörte ich ein Kratzgeräusch. Zuerst dachte ich, es gehöre zu meinem Traum, so wie wenn man im Traum den Wecker hört. Doch als das Geräusch schneller und lauter wurde, riss es mich wach. Ich lauschte und erkannte, dass jemand am Türgriff der Beifahrertür spielte. Ich schaltete die Innenraumbeleuchtung ein und öffnete mein Fenster einen Spalt, um zu fragen, was er wolle. Der Mann zuckte nicht zusammen und sah nicht weg. Also klopfte ich gegen die Scheibe auf der Beifahrerseite, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Er blickte mich starr an und fragte in einem unangenehm gleichgültigen Tonfall, ob ich ihn einlassen würde, damit wir reden könnten. Sein monotoner Ton und sein hartnäckiges Verhalten jagten mir einen Schauer über den Rücken. Also öffnete ich die Tür nicht, sondern fragte, worüber er sprechen wolle. Er weigerte sich zu antworten, wiederholte nur in demselben Roboter-Tonfall: »Ich will reden, bitte mach auf.« Mir blieb ein mulmiges Gefühl. Obwohl ich ihm zuvor Geld gegeben hatte, kam es für mich nicht in Frage, einen Fremden in mein gerade mal 1,5 Quadratmeter kleines Auto zu lassen. Ich erklärte, ich müsse schlafen, woraufhin er »Nein« rief und heftiger an der Tür rüttelte. Nach einigen qualvollen Momenten, in denen er immer gewaltsamer versuchte, die Tür aufzubrechen, entschied ich, schnell zu fliehen. Ich hatte den Zündschlüssel in der Mittelkonsole verstaut. Mit zitternden Händen nahm ich ihn, steckte ihn ins Schloss und startete den Motor. Gerade rechtzeitig lief der Wagen an, doch ich musste erst um eine Verkehrsinsel herumfahren, bevor ich losfahren konnte. In dieser kurzen Zeit warf der Mann einen Stein, der meine Heckscheibe riss. Im Rückspiegel sah ich, wie er mir noch einen kurzen Moment nachjagte, bis ich die Kreuzung erreichte. Ich war vielleicht 2 Stunden geschlafen gewesen, aber nun, mit rasendem Herz, war ich hellwach und beschloss, nicht mehr anzuhalten. Erst bei Tagesanbruch legte ich eine Pause bei McDonald's ein. Dort rief ich meine Eltern an, schilderte ihnen die Geschichte aber so gut es ging locker, um meine Mutter nicht zu beunruhigen. Nach einem kurzen Frühstück fühlte ich mich wieder fester auf dem Boden und setzte meine Fahrt fort. Den Rest der Strecke bis zum Haus meiner leiblichen Mutter legte ich ohne Zwischenfälle zurück, abgesehen von normalen Pausen für Essen und Toilette. Ich weiß nicht, was der Mann wirklich im Sinn hatte, aber dieses anhaltende Unbehagen ließ mich vermuten, dass er nicht nur Geld wollte. Sein plötzlich aggressives Auftreten machte mir größere Angst, und ich bin unendlich dankbar, dass ich aufgewacht bin, bevor er eingestiegen ist. So kam ich schließlich sicher an, mit klopfendem Herzen, aber heil. Ich bin ein bisschen seltsam. Ich habe schon immer lange Autofahrten durchs Land geliebt. Dabei mochte ich nie wirklich weite Strecken am Stück fahren. Die offene Straße übt zwar eine magische Anziehungskraft auf mich aus, doch kaum bin ich unterwegs, richtet sich mein Blick nicht mehr auf die Ferne, sondern auf die nächste Raststätte. Ich brauche dringend Kaffee und eine Toilette. Meine Blase ist wirklich winzig. Ich schwöre, so groß wie ein Golfball, weshalb ich alle paar Stunden mindestens 2-mal anhalten muss. Deshalb übernachte ich auf meinen Roadtrips entweder in Hotels oder, wenn ich mich mutig fühle, im Kofferraum meines großen SUVs auf dem Parkplatz einer Autobahnraststätte mit rund um die Uhr geöffneten Toiletten oder bei einer 24-Stunden-Tankstelle. Bei letzterer kläre ich vorher immer mit den Angestellten ab, ob ich dort über Nacht stehen darf. Solange ich nicht vor der Zapfsäule parke, haben sie nie etwas dagegen. Mein SUV verbraucht zwar in der Stadt ordentlich Sprit, doch auf der Autobahn ist er überraschend sparsam. Außerdem bietet er genug Platz, um die Rücksitze umzuklappen und mir so ein provisorisches Bett einzurichten. Mein System habe ich perfektioniert. Ein kuscheliger Schlafsack, Snacks im Überfluss und mein Smartphone im Energiesparmodus. Was braucht eine junge Frau mehr? Zugegeben, ein Beifahrer wäre manchmal praktisch, aber in der Regel reise ich gern allein. Diesmal fuhr ich nur ein paar hundert Meilen zu einer alten Schulfreundin, die in einem Monat heiraten würde. Ich wollte ein paar Tage bei ihr bleiben, um vor der Hochzeit gemeinsam zu feiern. Genauer gesagt, ein Konzert von Boys Town zu besuchen und für eine Nacht die Schulzeit Revue passieren zu lassen. Danach wollte ich für den Rest der Zeit bei ihr übernachten. Ich entschied mich bewusst, die Strecke mit dem Auto zu fahren, statt zu fliegen, weil ich etwas Zeit für mich selbst brauchte. Wie so oft startete ich kurz nach 21.30 Uhr. Schon bald merkte ich erste Ermüdungsanzeichen. Gähnen, den Kopf schütteln, wieder gähnen. Ich hielt nach einem Hinweisschild für eine Raststätte Ausschau und nahm ein paar Minuten später die nächste Abfahrt. Der Rastplatz sah etwas heruntergekommen aus. ohne jegliche Zeichen moderner Zivilisation, aber er würde seinen Zweck erfüllen. Ich parkte einige Plätze von den Toiletten entfernt, erledigte, was nötig war, und richtete dann den Kofferraum als Schlaflager ein. Ein paar Laternen auf dem Parkplatz und helle Lampen am Gebäude sorgten dafür, dass ich mich nicht allzu unwohl fühlte. Nachdem ich es mir in meinem Schlafsack bequem gemacht hatte, warf ich einen Blick nach draußen, um die Umgebung einzuschätzen. Zugegeben, es wirkte etwas unheimlich. Dichte Wälder umgaben den riesigen leeren Parkplatz und ich war die einzige Person weit und breit. Dieses Gefühl, allein im Nirgendwo auf einem weiten Gelände zu schlafen, war schwer zu beschreiben, aber es ließ mich frösteln. Ich schulterte das mulmige Gefühl ab, zog die Vorhänge zu und versuchte zu schlafen. Gerade als ich einzuschlafen begann, hörte ich draußen Schritte. Langsame, bedachte Schritte, die auf Kies knirschten. Ich erstarrte, öffnete die Augen und schob den Vorhang einen Spalt weit zur Seite, doch ich sah niemanden, nur die erdrückende Dunkelheit und flackernde Laternen. Ich redete mir ein, es sei wohl ein Tier oder ein weiterer Reisender, der zur Toilette ging und dessen Auto ich übersehen hatte. Aber das seltsame Unbehagen blieb. Als ich die Schritte erneut hörte, packte mich der Drang, nachzusehen, ob ich mich täuschte oder ob wirklich jemand da war. Ich öffnete langsam die Hecktür, griff zu meinem Pfefferspray und stieg aus. Dabei fiel mir ein zweites Auto unter einer Laterne auf und ein drittes, das gerade den Parkplatz verließ. Da dämmerte es mir, die Schritte stammten wohl von der Person, die gerade weggefahren war, um noch einmal zur Toilette zu gehen. Sie war einfach dicht an meinem Wagen vorbeigeschlichen, weil ich nahe am Gebäude geparkt hatte. Erleichtert stieg ich wieder ein, beruhigte mich und schlief schließlich ein. Am nächsten Morgen weckte mich mein Wecker gegen 6 Uhr. Ich war erleichtert, dass nichts weiter passiert war und dass ich mich nur um Schatten gegruselt hatte. Nach einem kurzen Dehnen stellte ich fest, dass die anderen beiden Autos verschwunden waren. Es war wieder nur mein Wagen auf dem Platz. Ich ging noch einmal auf die Toilette, spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht, zog mich an, kämmte mir die Haare und packte meinen Rucksack für den Tag. Draußen empfing mich ein wunderschöner Sonnenaufgang, doch als ich zu meinem Auto zurückkehrte, verwandelte sich das herrliche Farbenspiel am Himmel in blankes Entsetzen. Am Boden neben meinem Vorderrad lag etwas, halb unter dem Wagen verborgen. Ich warf meinen Rucksack auf den Rücksitz, kniete mich hin und erkannte sofort, worum es sich handelte. Eine kleine Box, kaum länger als ein Visitenkartenetui, etwas dicker, an einer Seite noch Kleberückstände von einem Magneten. Auf der anderen Seite prangten 3 Buchstaben GPS, ein GPS-Ortungsgerät, und ich wusste, dass es beim Einparken noch nicht dort gewesen war. Unter meinem Auto klebten Magnete am Radkasten. Offenbar war das Gerät nur provisorisch befestigt und dann abgefallen, weil der Kleber versagt hatte. Dass es so sauber und glänzend war, bewies, dass es erst in jener Nacht angebracht worden war, als ich die Schritte gehört hatte. Mein Herz raste. Warum hatte jemand mein Auto getrackt? Was planten sie und wer waren sie? Ich steckte das Gerät ein, ging zur Toilette und warf es direkt in den Mülleimer. Wer auch immer danach suchte, würde nur noch den Müllplatz als Ziel haben. Dann kontrollierte ich alle anderen Radkästen. Nichts. Nachdem ich sicher war, dass alles verstaut war, fuhr ich so schnell ich konnte davon. Ich habe keine Ahnung, warum jemand dieses vermutlich teure Ortungsgerät an meinem Wagen befestigt hat, aber zum Glück hat der Kleber versagt, sodass es herausgefallen ist, und seither kontrolliere ich bei jeder Parkgelegenheit reflexartig den Unterboden meines Autos. Glücklicherweise ist seitdem nie wieder etwas aufgetaucht. Wenn ich darüber nachdenke, wollten sie vielleicht mein Auto stehlen oder mich persönlich ausspionieren. Beides unheimlich beunruhigend. Ich bin jedenfalls dankbar, dass nichts weiter passiert ist, auch wenn mich dieses Erlebnis vorsichtiger, vielleicht sogar ein wenig paranoid gemacht hat. Ich bin seit über 20 Jahren auf den Straßen unterwegs und ehrlich gesagt habe ich noch nie etwas so Beängstigendes erlebt wie diese eine Nacht als Lkw-Fahrer. Ab und zu muss man die Nacht an Orten verbringen, die man lieber meiden würde, wo man auf keinen Fall einschlafen möchte. Doch leider gehört das zum Job. Diese Geschichte liegt mir besonders am Herzen, nicht weil sie schön wäre, sondern weil sie mich an Erlebnisse erinnert, die mich bis heute traumatisiert haben. Vor 3 Jahren fuhr ich auf meiner gewohnten Strecke durch einen langen Tunnel, gesäumt nur von Bäumen und Finsternis. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich bereits mehr als 8 Stunden am Steuer saß und bald die 9. Stunde erreichen würde. Ich musste eine Pause machen, um nicht vor Müdigkeit einen Unfall zu riskieren und meinen Führerschein zu verlieren. Also beschloss ich, an einem nahegelegenen Rastplatz anzuhalten. Eine Entscheidung, die ich zutiefst bereue. Nur wenige Minuten vor dem Erreichen der maximal zulässigen Fahrzeit sah ich den Rastplatz. Eine kleine Lichtung in einen Waldweg eingebettet, an dem viele von uns Fahrer gelegentlich rasten. Erleichtert stellte ich den LKW ab, stieg aus und putzte mir am LKW-Kühler die Zähne. Plötzlich hörte ich ein Motorengeräusch, das den Graben entlang herannahte. Hell erleuchtete Scheinwerfer spiegelten sich an meinem LKW, als ein Auto langsam vorbeifuhr. Die Scheiben waren getönt, ich unterdrückte ein ungutes Gefühl. Es hätte irgendein Fahrzeug sein können, das ins Dorf ein- oder ausfuhr, aber etwas in mir sagte mir, dass das kein Zufall war. Ich spuckte die Zahnpasta aus, kehrte rasch zu meinem LKW zurück und schloss die Tür hinter mir. Drinnen zog ich die Vorhänge zu, verriegelte alle Schlösser und sicherte die Griffe der Türen mit dem Sicherheitsgurt. Ein Klassiker, wenn man sich an unheimlichen Orten möglichst gut schützen will. Dann machte ich es mir auf der Koje bequem und schlief sofort tief ein. Was sich anfühlte wie ein Wimpernschlag später, riss mich ein leises Poltern und ein Klopfen an der Fahrertür aus dem Schlaf. Noch benommen von der Unterbrechung, lauschte ich auf Schritte, die bis zur Tür vordrangen und dort abrupt verstummten. Ich kämpfte gegen die Verwirrung an, zog hastig meine Stiefel an, begann die Schnürsenkel zu binden, doch meine Hände zitterten so sehr, dass ich sie nicht festbekam. »Wer ist da?« rief ich, doch es kam keine Antwort. »Verschwindet, sonst rufe ich die Polizei.« Doch die Schläge wurden heftiger, als wolle jemand die Tür aufbrechen. Instinktiv sprang ich hinter das Steuer, drehte den Zündschlüssel um und ließ den Motor aufheulen. Durch einen Spalt in den Vorhängen erhaschte ich einen Blick auf grelles Licht vor der Stoßstange. Ein fremder Mann stieg aus dem Auto, das direkt vor meinem LKW stand, rannte auf mich zu, in Schwarz gekleidet, mit Hammer in der einen und Pistole in der anderen Hand. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinunter, als er mir ein verstörendes Lächeln schenkte und direkt auf meinen LKW losstürmte. Er blieb direkt vor meiner Tür stehen, sein Blick wurde ernst. Langsam kam er näher. Ich öffnete das Fenster einen Spalt und schrie, »Wenn Sie jetzt etwas versuchen, überfahre ich Sie.« Doch er begann zu rennen, schwang Hammer und Pistole in meiner Richtung, traf das Lenkrad so hart, dass der Motor ausging. Die Scheibe stand leicht offen, der LKW ließ sich nicht wieder starten. Panisch drehte ich den Zündschlüssel, vergeblich. Plötzlich presste der Wahnsinnige sein Gesicht gegen die Scheibe. Seine Zähne sahen aus wie die eines Piranhas, ein Bild, das mich erschreckte. Er schlug die Faust gegen die Scheibe, sie zitterte bedrohlich. Beim zweiten Schlag begannen Risse zu laufen. Endlich ratterte der Motor wieder an, stank nach Benzin und vibrierte heftig. Beim dritten Aufprall platzte die Scheibe vollends. In dem Moment spähte ich durch das Loch, um seine rasenden Augen zu sehen und die Mündung seiner Pistole, die durch die Glaslücke gedrückt wurde. Aus schierer Panik drückte ich das Gaspedal bis zum Anschlag. Der LKW schoss vor, riss den Mann von der Tür ins Freie, gerade als ich 3 Schüsse hörte. Im Rückspiegel sah ich, wie er keuchend in der Mitte der Straße stehen blieb und erneut die Waffe auf mich richtete. Doch ich hörte keine weiteren Schüsse und raste davon. Seit diesem Tag plane ich jede meiner Routen mit äußerster Sorgfalt. Ich erwäge jeden Rastplatz, jede Pause und bin misstrauisch gegenüber jedem fremden Auto in der Nacht. Falls dieser Irre jemals zurückkehrt, wird er kein unvorbereitetes Opfer finden. Ich habe mir unter meinem Bett ein geladenes Gewehr versteckt, denn sollte diese Kreatur noch einmal auftauchen, wird die Nacht eine ganz andere Wendung nehmen. Und dieses Mal werden die Karten zu meinen Gunsten fallen. Es war eine ruhige, dunkle Nacht, als Regina das Haus ihrer Freundin Cassie verließ. Etwas später, als sie geplant hatte. Sie war auf einer Party gewesen und hatte ausnahmsweise zu viel getrunken. Ihre Füße stolperten über die leeren Gehwege, während die Straßenlaternen über ihr flackerten. Kein Mensch weit und breit. Obwohl ihr Zuhause gut 40 Minuten entfernt war, fühlte sie sich in diesem Moment unsicher. Sie blieb an einer roten Ampel stehen, in der Hoffnung, ein Uber oder Taxi anzuhalten, das sie heimbringen würde. Ihre Augen fühlten sich schwer an. Die Sicht war verschwommen. Seufzend zog sie ihr Telefon hervor und buchte nach ein paar Tabs ein Taxi, Nummer 2008. Während sie wartete, ließ die Stille der Nacht sie frösteln. Hätte sie nur auf Cassie gehört, dachte sie frustriert. Das hier war keine gute Idee. Störende Gedanken wirbelten in ihrem Kopf, als plötzlich Scheinwerfer von der Straßenecke herankamen. Erleichtert hob sie die Hand und, als sei es das Normalste der Welt, hielt das weiße Auto direkt vor ihr. Doch Regina war so benebelt, dass der grelle Schein der Lampen ihre Sicht noch weiter trübte. Als sie die Zahl 2008 an der Autotür erkannte, stieg sie ohne zu zögern ein. Der Fahrer war ein Mann mit einem merkwürdigen Lächeln. Er betrachtete sie im Rückspiegel und fragte, wohin soll's gehen? Noch verwirrt antwortete sie, 21 Lamar Street, aber bitte schnell. Er lächelte wieder, startete den Motor und murmelte, wie du willst. Regina schloss die Augen und versuchte, sich zu sammeln. Als sie wieder öffnete, stellte sie entsetzt fest, dass sie nicht auf der Hauptstraße fuhren, sondern einen staubigen Feldweg entlang. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. »Welche Straße ist das?«, fragte sie. Der Fahrer drehte sich mit einem breiteren Grinsen zu ihr um. »Ich habe eine Abkürzung genommen, Miss, keine Sorge.« Unbehaglich zog Regina das GPS heraus. Tatsächlich führte eine Nebenstrecke in diese Richtung. Trotzdem blieb ihr mulmig zumute. Der Mann begann zu plaudern. »Du wohnst also ganz allein, hm?« Sie fühlte sich sofort unwohl, versuchte aber höflich zu bleiben. »Ja«, erwiderte sie knapp. Er machte beunruhigende Bemerkungen, bis er schließlich sagte, »Ein hübsches Mädchen wie du sollte nachts nicht allein auf der Straße sein. Hast du nicht von den Vorfällen gehört?« Plötzlich fiel ihr C.S.'s Geschichte ein. Auf der Party hatte Cassie von einem Serienmörder erzählt, der seine Opfer auf abgelegenen Straßen fand und ihnen die Kehle durchschnitt. Regina bekam Gänsehaut und fragte sich, ob sie einen großen Fehler gemacht hatte, als sie in dieses Taxi stieg. Ihr Herz klopfte schneller, als ihr Handy vibrierte. Eine Uber-Benachrichtigung. Sie öffnete die App und ihr Magen verknotete sich. Die Fahrt sei storniert worden, hieß es dort, weil sie nicht erschienen sei. Das konnte nur eines bedeuten. Der Mann hinter dem Steuer war nicht derselbe, den sie gebucht hatte. Sprachlos starrte sie ihn an. Eine Flucht zu schreien erschien ihr absurd, denn keine Menschenseele war zu sehen. Während sie in Panik versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, fragte der Fahrer, »Alles in Ordnung, Miss?« Sie zwang ein Lächeln und fragte, »Wie lange noch bis Lamar Street?« Seine Antwort klang kalt, »Nicht mehr lange.« Ein eisiger Schauer durchfuhr sie. Sie wollte beten, dass Gott sie vor diesem Fremden beschützte. Um Zeit zu gewinnen, fragte sie, »Wovon sprachen wir vorhin?« »Ach ja, dieser Kehlenmörder, nicht wahr?« Er lachte höhnisch und sagte, »Mist, die Polizei hat seine Opfer gefunden, weil er es so wollte.« Sein Ton ließ sie erschaudern. Er wusste nicht nur Bescheid, er genoss es offenbar, darüber zu sprechen. Plötzlich begann das Auto zu ruckeln, als habe der Fahrer einen Anfall. Dann bremste er scharf. Das Fahrzeug kam quietschend zum Stehen. Er stieg aus, um die Motorhaube zu prüfen. Regina spürte Instinkt. Das konnte nicht gut enden. Vorsichtig stieg sie aus, umschloss ihre Handtasche wie einen Schild und schlich zum Heck des Wagens. Ringsum erstreckten sich weite Felder und ein finsterer Wald. Der Fahrer rief, »Miss, wir brauchen eine Alternative. Ich wohne unweit, wir können dort anrufen und einen Mechaniker holen.« Ihr wurde klar, dass er sie in die Isolation locken wollte. Sie schwieg und blieb hinter dem Auto stehen. Plötzlich hörte sie Schritte. Sie klammerte sich an ihre Handtasche. Als der Mann auftauchte, rutschte sie flink über die Straße, lief um den Wagen herum und tauchte unverhofft vor ihm auf. »Miss? Miss?« erstaunt fragte er. Regina atmete tief durch und sagte entschlossen, »Ja? Was wollen Sie?« Angestachelt von Adrenalin und vielleicht auch vom Rest Promille in ihrem Blut, zog sie das Pfefferspray hervor, das sie immer dabei hatte, und sprühte ihm ins Gesicht. Er schrie, wimmerte vor Schmerz und drohte ihr, die Kehle aufzuschlitzen. Doch Regina ließ sich nicht einschüchtern. Statt davon in den Wald zu fliehen, griff sie zu einem Schraubenschlüssel, den der Mann auf der Motorhaube liegen gelassen hatte. Nach einem zweiten Sprühstoß schlug sie ihm mehrfach damit gegen den Kopf, bis er zu Boden sank und reglos liegen blieb. Atemlos kletterte sie auf den Fahrersitz, drehte den Schlüssel um und wie durch ein Wunder sprang der Motor an. Ohne zurückzublicken, lenkte sie den Wagen zurück auf die Hauptstraße und fuhr zur nächsten Polizeistation. Dort berichtete sie, was geschehen war. Eine Streife folgte ihrem Hinweis und fand den Mann leblos am Straßenrand. Sein Schädel war durch die Schläge schwer verletzt. Später stellte sich heraus, dass es sich bei ihrem Angreifer tatsächlich um den gesuchten Serienmörder gehandelt hatte. In seinem Wagen entdeckte die Polizei Seile, Bleiche, Klebeband und, was besonders schaurig war, das große Jagdmesser, mit dem er seine Opfer getötet hatte. Bis heute fragt sich Regina, warum er dieses Messer nicht gegen sie eingesetzt hatte. Vielleicht hatte er sie nicht als Gefahr erkannt und sich sein Vergnügen für später aufgehoben. Doch er hatte nicht mit ihrer Entschlossenheit gerechnet. Ausgerechnet in dieser Nacht war er derjenige, der höchst unerwartet überraschte wurde. Letzten Monat ist mir Folgendes passiert. Ich bin 29 Jahre alt und lebe in Georgia. Wie viele andere habe ich beschlossen, nebenbei als Uber-Fahrer Geld zu verdienen. Tagsüber arbeite ich in einer Mechanikerwerkstatt, daher war mein Plan, nachts zu fahren, wenn weniger Verkehr herrscht und es ruhiger ist. An diesem Abend beendete ich gegen 21.30 Uhr für eine Fahrt in der Nähe eines Einkaufszentrums, an einem dieser langen Sommerabende, wenn die Hitze einfach nicht nachlassen will. Ich beschloss, vor der Heimfahrt noch einen letzten Auftrag anzunehmen, um mein Wochenende in Ruhe mit der Familie zu genießen. Ich wartete in der Nähe des Einkaufszentrums auf eine neue Fahrtanfrage, doch 10-15 Minuten vergingen. Nichts. Allmählich wurde ich frustriert und erkannte, dass ich wohl nicht mein übliches Fahrgastkontingent erreichen würde. Also machte ich mich auf den Heimweg. Ich wohne in einem idyllischen Cottage am Stadtrand, stieg ins Auto, drehte Musik auf und öffnete das Fenster, um die kühle Abendbrise hereinzulassen. Um meine Laune weiterzuheben, zündete ich mir eine Zigarette an. Ich war ziemlich schlecht gelaunt, weil ich einfach nur nach Hause wollte, schlafen und am nächsten Tag bis mittags ausschlafen wollte. Alles lief gut, bis ich mich dem Straßentunnel näherte, der die Stadt mit den umliegenden Gemeinden verbindet. Da die Fahrbahn frei war, gab ich etwas Gas. Etwa 10 bis 15 Meter vor der Tunneleinfahrt sprang plötzlich ein Mann aus dem Gebüsch rechts von mir und rannte direkt auf mein Auto zu. Im Reflex presste ich die Bremse durch, sodass die Reifen quietschten. Ich geriet in Panik und fürchtete, ihn angefahren zu haben. Mein Blick schweifte hektisch umher, doch im nächsten Augenblick war er verschwunden. Dann spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich zuckte zusammen, drehte mich um und sah einen Mann in seinen 30ern keuchend zusammengesunken, als hätte er einen Marathon hinter sich. Seine Stimme zitterte, als er sagte: »Bitte hilf mir, bitte!« Mein Instinkt warnte mich, dass etwas nicht stimmte, doch ich konnte ihn nicht einfach allein lassen. »Was ist passiert?« fragte ich. Er sah sich panisch um und flüsterte: »Sie suchen nach mir. Bitte, du musst mir helfen.« Aus Neugier stieg ich aus dem Auto und sah mich um. Die Straße war völlig verlassen, nur das Zirpen der Grillen war zu hören. Ich warf einen Blick in den Tunnel und rief: »Was zum Teufel geht hier vor?« Der Tunnel war lang und dunkel, lediglich schwaches Gelblicht flackerte an den Wänden. Als ich zurückschaute, fragte ich ihn: »Wer sucht denn nach dir?« Seine Stimme war kaum hörbar, als er antwortete: »Die Schattenmenschen. Sie wollen mich tot sehen.« Ich hielt ihn für verrückt. Meine Geduld war erschöpft. »Ist das hier ein kranker Witz?« fragte ich scharf. Doch plötzlich kletterte der Mann in meinen Wagen, setzte sich hinter den Fahrersitz und schrie: »Fahr los! Wir müssen hier weg! Sie kommen!« Obwohl ich nicht wusste, warum, fuhr ich los. Ich wollte gerade 911 anrufen, da zog er ein Messer aus der Tasche, hielt es an meine Kehle und brüllte: »Fahr verdammt nochmal! Ich werde nicht für deine Schuld sterben!« Mit dem Messer an meinem Hals versuchte ich, ruhig zu bleiben und sagte fest: »Gut, gut, ich bringe dich an einen sicheren Ort. Leg das Messer weg.« Doch er tobte: »Du siehst nicht aus, als hättest du Angst vor dem Tod. Fang sofort an zu fahren, oder ich schlitze dir die Kehle auf, werfe dich auf die Fahrbahn und nehme dein Auto.« Ehe er weiterreden konnte, starrte er in den Rückspiegel und erstarrte. Verwirrt fragte ich: »Was stimmt mit dir nicht? Schattenmenschen gibt es nicht.« Da murmelte er: »Mein Gott, sie beobachten uns.« Zwar hielt ich das für Wahnsinn, drehte mich aber im Rückspiegel um und sah sie. Eine Gruppe dunkler, gesichtsloser Gestalten stand in der Mitte der Fahrbahn. Ich erkannte keine Details, nur eine undurchdringliche Schwärze. Mir wurde übel vor Angst. »Glaubst du mir jetzt?« rief er verzweifelt. »Was zum Teufel sind das für Wesen? Warum sehen sie so aus?« fragte ich und spürte, wie mein Herz raste. »Sie sind alle tot und wollen meine Seele«, flüsterte er. Die Schatten bewegten sich lautlos auf uns zu, als würden sie schweben. Ich versuchte panisch, den Motor zu starten, doch nichts passierte. Er schrie: »Tu etwas!« Ich drehte den Zündschlüssel noch einmal und der Motor ratterte an. Ohne zu zögern trat ich aufs Gas. Unser Wagen schoss durch den Tunnel, ließ die dunkle Schar hinter uns und raste hinaus. In meinem Rückspiegel war niemand zu sehen. Doch gerade als wir den Tunnel verlassen wollten, tauchte erneut ein Kreis dunkler Schatten vor uns auf und versperrte die Ausfahrt. Ich bremste und wir kamen zum Stehen, während der Motor lief. Unglaublich starrte ich die gesichtslosen Gestalten an. Der Mann auf dem Rücksitz taumelte, schrie, »Lass mich los!« Dann brach er in Schluchzen aus. Die Luft schien vor Druck zu knistern. Plötzlich öffneten all diese Schattenwesen gleichzeitig riesige, leuchtend weiße Augen ohne Pupillen, als wären sie besessen. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Es fühlte sich an, als würde uns eine Rudel Wölfe beobachten. Instinktiv trat ich abermals aufs Gas. Unser Auto fuhr auf die Gruppe zu und mitten hindurch, als habe sich die Luft gespalten. Völlig benommen raste ich weiter. Am Tunnelende erblickte ich rot-blaue Lichter. Mehrere Streifenwagen stürmten heran. Ich vergaß den Notruf. Unter Schock hielt ich an, während Polizisten ausstiegen. Der Mann auf dem Rücksitz wimmerte, »Lass mich gehen. Bitte.« Ich berichtete den Beamten, was geschehen war und wie dieser Mann mich bedroht hatte. Sie teilten mir mit, dass er gesucht wurde. Sein Name war Harold Spellman und er war dringend tatverdächtig, vor wenigen Tagen einen Mehrfachmord begangen zu haben. Am Sonntagmorgen war er mit Komplizen in eine Kathedrale eingedrungen, hatte die Türen verriegelt und wahllos auf die Gläubigen geschossen. Sie töteten 7 Männer und 6 Frauen, verwundeten ein Dutzend weitere und raubten Wertgegenstände. Ein Komplize kam bei einem Fluchtunfall ums Leben, der andere wurde später unter einer Brücke gefunden, wo er von den Schattenmenschen flüsterte. Die Polizei vermutete, Spellman habe die Geschichte von den Schattenmenschen erfunden, um eine Geisteskrankheit geltend zu machen und so der Höchststrafe zu entgehen. Doch ich bin überzeugt, dass ich in dieser Nacht ruhelose Seelen gesehen habe, die nach Rache dürsteten. Seitdem habe ich meine Routine geändert. Ich fahre jetzt tagsüber für Uber und bleibe nachts zu Hause. Ich weiß nicht, wann ich mich jemals wieder trauen werde, nach Einbruch der Dunkelheit ohne Angst unterwegs zu sein. Diese Erfahrung hat Spuren hinterlassen, die so schnell nicht verblassen werden. Am 15. Oktober 2008 brannte mir dieses Datum unauslöschlich ins Gedächtnis ein. Es war tiefste Nacht, etwa 1 Uhr morgens, als ich eine Straße entlang fuhr, die ich in meinen Jahren als Lkw-Fahrer schon 1000 Mal befahren hatte. Normalerweise gehörte sie zu meiner Routine, doch in jener Nacht lag etwas Unheimliches in der Luft, als sei sie mit Spannung aufgeladen. Meine Fahrt hatte ich bereits um 20 Uhr begonnen, nachdem ich bei der Firma die Ladung abgeholt hatte. Einen riesigen Schwung Reinigungsmittel, der in ein Lagerhaus am Stadtrand geliefert werden musste. Während ich fuhr, dachte ich immer wieder an meine 8-jährige Tochter Cindy, die zu Hause bei ihrer Nanny wartete, seit ihre Mutter uns verlassen hatte. Ich hatte mit meinem Chef vereinbart, nachts fahren zu dürfen, damit ich tagsüber bei Cindy sein konnte. Ich wusste, dass Nachtfahrten ihre Risiken haben, doch ich brauchte die Zeit mit meinem kleinen Engel. Zunächst lief alles erwartungsgemäß. Ich drehte mein übliches UKW-Radio auf, doch statt Musik lief dort eine Sendung über eine Serie von Überfällen auf Fernstraßen. Ein Schauer lief mir über den Rücken, als ich den Berichten lauschte und Kollegen anrief, ob sie Ähnliches erlebt hätten. Niemand kannte diese Fälle. Trotzdem stieg meine Wachsamkeit und ich drehte lauter. In genau dem Moment brach der Empfang ab und nur noch hässliches Rauschen füllte die Fahrerkabine. Mein Radio hatte vor kurzem Probleme gemacht. Ich hatte es zwar provisorisch repariert, aber keine Zeit für eine gründliche Wartung gefunden. Als ich versuchte, den Sender wiederzufinden, bemerkte ich am Rand meines Blickfelds etwas. Ich verringerte die Geschwindigkeit. Erst dachte ich, ich bilde mir das ein. Doch dann erkannte ich vor mir 2 querliegende Baumstämme, die die Fahrbahn blockierten. Unter normalen Umständen wäre das nicht ungewöhnlich gewesen, doch hier gab es keine anderen Bäume. Diese Sperre konnte nur absichtlich hergerichtet worden sein. Ein mulmiges Gefühl überkam mich. Ich dachte daran, umzukehren und eine Umleitung zu suchen, doch nach 5 Stunden Fahrt wäre das eine weitere Verzögerung gewesen, die ich mir nicht leisten konnte. Also atmete ich tief durch und beschloss, vorsichtig darüber hinwegzufahren. Ich betätigte behutsam das Gaspedal, um nicht zu langsam und nicht zu schnell zu sein. Schließlich konnte ich die Ladung nicht ruinieren. Doch als ich den ersten Baumstamm erreichte, tauchten aus dem Schatten mehrere Männer mit Metallrohren und Steinen die Straße entlang auf. Mein Herz blieb stehen. Die Männer stürzten sich sofort auf meinen LKW, schlugen mit den Rohren gegen die Front. Das Kreischen von Metall auf Stahl hallte ohrenbetäubend. Dann flogen Steine durch Fenster und Windschutzscheibe. Das Glas zersplitterte in 1000 Stücke. Ein Stein traf mich direkt am Kopf. Ein brutaler Schmerz erfasste mich. Warmes Blut lief mir über die Stirn und ins linke Auge. Die Welt verschwamm, ein stechender Schmerz schoss durch meinen Körper. Ich versuchte, Gas zu geben und durch die Blockade zu gelangen, doch zu viele Baumstämme versperrten mir den Weg und der schwere, beladene LKW bewegte sich kaum. Währenddessen rannten die Vermummten um mein Fahrzeug herum, eine Angst, wie ich sie nie zuvor erlebt hatte. In diesem Chaos dachte ich nur an Cindy. Sie war alles, was mir geblieben war. Ich konnte nicht zulassen, dass ich nie zu ihr zurückkehrte und sie allein ließ. Entschlossen presste ich die Hupe, um sie zu warnen. Dann treibte ich den Motor auf Vollgas. Der LKW setzte sich in Bewegung. Die Angreifer sprangen zur Seite, als meine gigantischen Räder über die Baumstämme rollten. Ich wusste, die Ware konnte zerstört werden, aber mein Leben war wichtiger. Mit heftigem Ruck schaffte ich es schließlich, die Baumstämme zu überwinden. Ich atmete auf, dachte, die Gefahr sei vorbei, doch in diesem Moment krachte etwas gegen die Fahrerseite. Ich drehte mich entsetzt im Rückspiegel um und sah einen Mann, der sich am Türgriff festklammerte, als wäre er ein psychotischer Passagier. Seine Augen waren blutunterlaufen, in der linken Hand hielt er einen scharfkantigen Stein. Die Seitenscheibe war zwar nicht einstürzend wie die Front, aber von Rissen durchzogen. Mit einem Mal gellte sein Schrei in meine Kabine: »Ich schicke dich direkt in die Hölle!« Er schlug mit dem Stein gegen das Glas, das in Splitter zerbarst. Ich erkannte, dass ich nicht einfach treten konnte. Der LKW musste kontrolliert bleiben. Mit einer Hand am Lenkrad und der anderen wehrte ich seine Attacken ab, bis ich ihn schließlich mit einem gezielten Schlag dazu brachte, den Stein fallen zu lassen. Doch sofort griff er nach dem Lenkrad, als wolle er mich vom Steuer verdrängen. Aus meiner Kopfverletzung blutete ich stark und mir war klar, dass ich so keinen Kampf gewinnen konnte. Mein Blick suchte panisch nach einem Ausweg. Ich erinnerte mich, dass in einigen Kilometern Entfernung eine Polizeistation lag. Also beschleunigte ich erneut, peitschte den LKW vorwärts und ließ die rasende Fracht hinter mir. Kaum hatte ich die nächste Kurve genommen, rutschte der Mann vom Türgriff in hohem Bogen auf den Asphalt. Im Rückspiegel sah ich, wie er sich aufraffte und humpelnd davon stolperte. Bereits hörte ich hinter mir das Martinshorn. Einige Polizisten sprangen aus ihren Autos und rannten ihm hinterher, andere eilten zu mir. Meine Knie gaben nach, als ich ausstieg, um ihnen von dem Angriff zu berichten. Ich wollte gerade meine Dashcam holen, da wurde mir schwarz vor Augen und ich sank auf die Knie. Ein Beamter kniete neben mir. »Bleib ruhig, Kamerad. Du bist schwer verletzt. Wen sollen wir verständigen?« Doch ich konnte nicht antworten. Die letzte klare Gedankenblitz war Cindy. Als ich erwachte, lag ich in einem Krankenhausbett. Zu meiner Erleichterung saß Cindy in einem Stuhl neben mir, ihr Gesicht von Tränen feucht. Sie riss mich in ihre Arme. Ein Moment purer Freude. Wir weinten vor Erleichterung, dass ich überlebt hatte. Kurz darauf kamen die Polizisten, um meine Aussage aufzunehmen. Sie zeigten mir die Aufzeichnungen meiner Dashcam und versicherten mir, sie würden alles tun, um die Täter zu fassen. Nach diesem Albtraum beschloss ich, nie wieder nachts als Uber-Fahrer zu arbeiten. Ich bat meinen Chef um kürzere Schichten, auch wenn das Gehalt dadurch sank. Ich wollte nur noch Zeit mit Cindy verbringen und nicht erneut in die Gefahren der dunklen Straßen geraten. Doch das Erlebte hat Spuren hinterlassen. Ich leide unter Nachwirkungen, fühle mich rastlos, vermeide die Strecke, auf der alles geschah, und spüre immer noch eine bleierne Paranoia. Ich fürchte, einige der Angreifer könnten irgendwo lauern, bereit, Rache zu nehmen. So halte ich mich seitdem von nächtlichen Fahrten fern und widme jede freie Minute meiner Tochter, überzeugt, dass es der einzige Weg ist, uns beide zu schützen. Hallo, mein Name ist Jade und ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wie ich hier gelandet bin und dir das erzähle. Aber alles begann am 25. März, nur 4 Tage vor dem Geburtstag meines Freundes. Obwohl unsere Beziehung etwas kompliziert war, wollte ich ihm ein Geschenk besorgen, das ihn wirklich überraschen würde. Sein Geburtstag sollte etwas ganz Besonderes werden, denn ich hoffte, damit unsere angespannten Zeiten ein wenig aufzuhellen. Also musste es etwas Großartiges sein. Nach einer wilden Online-Suche fand ich schließlich das perfekte Geschenk. Mein Freund ist ein großer Superhelden-Fan und liebt es, Actionfiguren zu sammeln. Und da gab es eine Spezialedition von Spider-Man, die ich schon lange gesucht, aber nie bekommen hatte. Derjenige, der sie verkaufte, war ein Kindheitsfreund von mir, der Marvel-Figuren sammelt und einige doppelt hatte, darunter dieses Exemplar. Später am Nachmittag kam ich zu seinem Haus. Er zeigte mir die Figur und sie war perfekt. Ich wusste sofort, dass Tom sie lieben würde. Ich verbrachte ein paar entspannte Stunden mit meinem Freund. Wir plauderten, tranken Kaffee und lachten. Dann fuhr ich mit der Figur nach Hause. Toms Geburtstag war in 3 Tagen. Und in dieser Zeit sahen wir uns nur selten. Ich hatte keine Ahnung, was ich ihm da eigentlich plante. Am Tag seines Geburtstags holte er mich mit dem Auto ab, um mich zum Mittagessen zu seiner Familie zu fahren. Das machte mich etwas nervös, weil ich sie noch nie getroffen hatte. Zwar freute ich mich, dass er diesen Schritt wagen wollte, aber ich fühlte mich unwohl. Ich erinnere mich, dass Tom an diesem Tag auf eine seltsame Weise lächelte. Sein Lächeln wirkte fast verdächtig. Und zugleich konnte ich seine Anspannung spüren. Ich vermutete, dass wir beide nervös waren und fragte ihn deshalb, was los sei. Er bestätigte meine Vermutung. Er war nervös, seine Familie kennenzulernen und mich endlich als seine Freundin vorzustellen. Das nahm ich ihm ab. Doch sobald ich ins Auto stieg, schwieg er und sein Blick schien in die Ferne zu schweifen. Ich platzte heraus mit einer scherzhaften Frage: Was geht dir durch den Kopf, Liebling? Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Er erwiderte nur in einem Ton, den ich nicht deuten konnte: Sei geduldig. Das machte mich nur noch misstrauischer, doch ich dachte mir, es würde schon nicht so schlimm werden. Als wir jedoch auf die Autobahn fuhren, trat Tom plötzlich aufs Gas. Ich vermutete, dass er deine Eltern später sehen würde und dass er sich deswegen beeilen wollte, aber als er immer schneller fuhr, wurde mir mulmig. Ich warf ihm besorgt einen Blick zu und sagte: Fahr doch bitte langsamer, wir könnten einen Unfall bekommen. Er ignorierte mich. Endlich begann er nach einer gefühlten Ewigkeit zu sprechen. Was ist dein Problem? Du fährst zu langsam. Wir könnten hier gegen ein anderes Auto prallen. Ich warf ihm vorwurfsvoll entgegen: Du rast wie ein Wahnsinniger. Doch seine Antwort ließ mich erstarren. Ich weiß, dass du neulich mit einem Typen geschlafen hast. Mir verschlug es die Sprache. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Wovon zum Teufel redest du? Entgegnete ich wütend. In diesem Moment veränderte sich Toms Blick. Er starrte wild, seine Augen waren rot gewitzt und die Adern in seinem Gesicht traten hervor. Er presste die Fingerknöchel so fest um das Lenkrad, dass sie weiß wurden. »Gib es sofort zu«, schrie er. Mir wurde klar, dass ich ihm nicht entkommen würde. »Verfolgst du mich etwa?«, fragte ich empört. »Ja«, knurrte er. »Ich habe dich die ganze Zeit beobachtet. Was, wenn ich Verdacht geschöpft habe? Natürlich wollte ich nachsehen. Und du hast mich bestätigt. Ich war fassungslos. Was stimmt nicht mit dir? Ich war doch nur dein Geschenk einkaufen.« Da drehte sich Tom zu mir um. Sein Blick war von rasender Wut erfüllt und plötzlich griff er mir am Hals zu. Ich dachte, er würde mich erwürgen. »Benutz nicht meinen Geburtstag, um deinen Mist zu rechtfertigen. Du bist schamlos«, schrie er. Ich versuchte, ruhig zu bleiben. »Ich sage dir die Wahrheit.« Ich hustete, so fest drückte er meinen Hals zusammen. Schließlich ließ er mich los. Aber nicht, weil er mir glaubte, sondern weil er überzeugt war, ich hätte ihn betrogen. Dann lachte er wie ein Verrückter, lehnte sich zurück und presste wieder stärker aufs Gas. »Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass es besser ist, das jetzt hinter uns zu bringen«, johlte er bitter. Ich fragte verängstigt: »Wovon redest du? Was willst du mir sagen?« Er antwortete nicht, sondern zog ein großes, scharfes Messer aus seinem Türfach. Einen Augenblick dachte ich, er wolle mich erstechen. Doch stattdessen schnitt er mit einer schnellen Bewegung meinen Sicherheitsgurt durch. Ich war wie gelähmt. Tom lenkte in die Gegenfahrbahn, wich rasend schnellen Autos aus. Glücklicherweise war kaum Verkehr, aber das konnte sich schnell ändern. Ich schrie fassungslos: »Bist du verrückt? Halt das Auto an! Was stimmt mit dir nicht?« Doch Tom setzte seine Fahrt fort. Sein Blick ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Er flüsterte sarkastisch: »Du denkst, du bist so clever, was? Du siehst mir mein dummes Gesicht an, ohne dass etwas passiert? Du irrst dich, Liebling. Du bist eine Psycho.« Ich antwortete zitternd: »Ich war mit niemand anderem zusammen. Ich wollte nur, dass dein Tag großartig wird. Hör auf zu lügen.« Er brüllte: »Genug! Ihr alle seid Verräter! Ihr alle habt mich betrogen!« »Geb's zu!« Ich schrie entsetzt: »Ah nein, ich habe es nicht getan!« Plötzlich presste Tom das Gaspedal durch und krachte mit unserer Seite in ein anderes Auto. Blickspiegel zerbarst. Eine Glasscherbe bohrte sich in meinen Arm. Der Schmerz ließ mich aufschreien. Er verlor kurz die Kontrolle, fing sich dann aber wieder. »Tut's weh, oder?« lachte er boshaft. »So fühlt sich Liebe an. Das ist der Preis des Verrats.« Er gellte, »Ich habe dich von Anfang an verfolgt. Du gehörst mir. Und wenn ein Spielzeug kaputt ist, wirft man es weg.« Mit diesen Worten raste er auf einen entgegenkommenden LKW zu. Panik ergriff mich. Instinktiv griff ich nach dem Lenkrad und lenkte in letzter Sekunde aus, wodurch wir knapp einen Frontalzusammenstoß vermieden, aber gegen einen Zaun prallten. Wir rutschten einen kleinen Abhang hinab und landeten im Fluss. Wasser strömte durch die zerstörten Scheiben ins Auto. Als ich zu Tom sah, bemerkte ich, dass er ohnmächtig war. Ich nutzte die Chance. Ich kletterte durch das zerbrochene Fenster und schwamm davon. Doch bevor ich mich ganz befreien konnte, packte mich etwas am Knöchel. Tom hatte mich festgehalten, als wollte er mich hinunterziehen. Sein Blick brannte vor rasender Wut, und mir wurde klar, dass er nicht sich selbst retten wollte, sondern mich dahinraffen. Das Auto sank immer tiefer, und meine Luft wurde knapp. Ein Teil meines Körpers steckte noch im Wagen, und die Glassplitter bohrten sich mit jedem Ruck tiefer in mein Fleisch. Verzweifelt stemmte ich mich ab und trat schläfrig auf sein Gesicht. Beim dritten Tritt ließ er endlich los. Ich schwamm mit aller Kraft ans Ufer und sah, wie das Auto unaufhaltsam im Wasser versank. Mehrere Schaulustige hatten bereits angehalten und brachten mich in Sicherheit, riefen den Notruf. Nach quälenden Minuten traf die Polizei ein und zog Tom gerade noch rechtzeitig aus dem Wagen. Er war benommen, atmete schwer und versuchte, vor den Beamten zu fliehen. Vergeblich. Ich schilderte alles, was geschehen war. Tom wurde sofort festgenommen. Doch das Erschreckendste kam erst. Die Polizei informierte mich, dass Tom in Wahrheit Frederick hieß und ein gesuchter Straftäter war, der seine ganze Familie ermordet hatte. Deswegen hatte er unter falschem Namen gelebt. Und deswegen hatte ich so weit weg von zu Hause gelebt. Seit jenem Tag hat sich meine Sicht auf Menschen radikal verändert. Ich versuche, mir einzureden, dass viele Menschen gute Absichten haben, aber jedes Mal, wenn mich jemand ansieht, sehe ich Frederick in ihren Augen. Ich kann nie sicher sein, ob nicht ein Serienmörder hinter einer freundlichen Maske steckt. Noch heute kämpfe ich damit, Heilung und Resilienz zu finden, um mein Leben weiterzuführen. Doch die Wunden sitzen tief, und manchmal scheint es unmöglich, sie zu heilen.